Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 76. Natürlich, das PTO-Rennen steht vor der Nase. Haben wir über das Hitzerennen, die Hitzeschlacht in Singapur gesprochen. Dann haben wir auch ein Fazit nochmal über das Rennen in Oceanside gemacht. Haben viel über Radsport auch gesprochen. So, weil gerade jetzt bei Nicky Boy, Laufen geht immer noch nicht. Und die Lust aufs Rad zu steigen, die ist einfach sehr, sehr groß. Haben da noch so einen kleinen Sicherheitshinweis für euch eingebaut. Und dann haben wir... Nick, kann man sagen, dass wir ein spannendes Gerücht gestreut haben oder haben wir über ein spannendes, vielleicht das spannendste Gerücht, was es zurzeit im Triathlon-Sport geben könnte? Haben wir darüber gesprochen oder haben wir es in die Welt gesetzt? Das ist jetzt die Frage.
Also ich habe von diesem Gerücht noch nie was gehört. Du hast es öffentlich gemacht, aber
für mich ist es total schlüssig.
Für dich ist es total schlüssig. Du hast es jetzt in die Welt gesetzt, aber du hast es nicht in die, also du hast es jetzt nach in die Welt gesendet, aber in die Welt gesetzt haben es andere, weil du hast es ja auch nur gehört von einem, der es gehört hat. Das sind immer sehr verlässliche Quellen, aber das Gerücht ist so gut, dass man halt trotzdem drüber reden musste. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass du das jetzt, dass wir drüber gesprochen haben, weil, ja, hört einfach selber im Podcast. Es ist so gut, dass man sich's nicht vorstellen kann, dass es wahr ist. Und jetzt hier kurz rein in die Werbung und dann geht's los mit dem Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du's? Montag sind die Dinger drin. 25.05.
sind
für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil jetzt eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heatgame.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Drin im Podcast und Nils, wir müssen schon wieder über das Badehosen-Thema reden. Ich hab dir alle Reaktionen der Badehosen, nicht alle Reaktionen, ich habe dir eine ganz minimalistische kleine Auswahl von 8 bis 10 Screenshots weitergeleitet. Also als ich es repostet habe, wie viele DMs darauf kamen. Ich hatte das repostet und dann ganz vergessen, dass ich es habe und mach abends mein Handy auf und denke mir so, warum sind da irgendwie 100 DMs?
oder mehr als 100 DMs, weil in diesen Anfragen noch welche sind. Und dann ist mir, mach ich die erste auf und sehe den ersten Feuersmiley auf das Badehosenbild, dann ist mir wieder wie Schuppen von den Augen gefallen. Aber es waren nicht nur Feuer-Emojis, sondern es waren ganz, 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 ganz viele Einschriften dabei, die gesagt haben, also laut unseren Erzählungen im Podcast haben die sich das Ganze viel, viel schlimmer vorgestellt und haben auch, du hast ähnliche Bilder bekommen, haben Fotos beziehungsweise Links geschickt von Elefantenbadehosen, wie sie sich eigentlich vorgestellt haben. Du kannst ja mal beschreiben, was die Leute sich eigentlich vorgestellt haben.
Ich glaube, die eigentlichen Badehosen, die alle in den Köpfen der Leute rumgeisterten, sind aber keine Badehosen, die du im Plaitas kaufen kannst. Das sind dann eher so Badehosen, die du wahrscheinlich in den Sexshops auf dem Kiez kaufen kannst. Und ich meine, dass das nicht zusammen funktioniert, die Badehosen im Plaitas-Store zu kaufen und dann damit wen der Palme oder wen wenn Rüssel eher
durch den Olympic. Um das kurz zu beschreiben, was da für Bilder kamen. Es waren Bilder, wo nicht der Rüssel auf Höhe des Geschlechtsteils war, sondern wo der Rüssel extra ein
das
Sleeve ist, wo
war.
Das Geschlechtsteil reinkommt. War. Zum Glück hat uns niemand eine angezogene Badehose geschickt, ein Bild davon, sondern nur so Webshop-Bilder.
Aber da siehst du mal wieder, wie naiv wir sind, weil für mich ist das.
Da siehst du mal wieder,
was wir
für Zuhörer haben.
Ja, das stimmt. Ja, ist halt einfach, das sage ich dir immer wieder, das ist einfach eine coole Community. Da kann man sagen, was man will. Aber nichtsdestotrotz ist die Badehose halt hässlich und darum ging das ja. Wobei jetzt, wer weiß, vielleicht trage ich die jetzt auch mit Stolz im Becken.
Also, halt ein paar haben auch geschrieben, ey, die ist sau cool, wo kann ich die kaufen?
Also, boah. Ja gut, aber Gott sei Dank gehen die Geschmäcker auseinander, weil cool ist die nicht, aber jetzt, doch, ja klar, jetzt hat sie natürlich so einen gewissen Kultcharakter.
Jetzt hat sie Kultcharakter, ja. Und ich habe noch eine zweite gute Einsendung bekommen, also mehrfach DMs bekommen. Die hatten sich dann dazwischen gemixt, als Reaktion auch auf unseren letzten Podcast. Und zwar, ich weiß nicht, ob du sie auch bekommen hast, aber du hast mir empfohlen, erstmal vorab, Spoiler, ich war noch nicht wieder laufen. Das zweite Ding, du hattest mir empfohlen, dass ich laufen gehe auf der Bahn, weil das schön weich ist alles. Und ich so, ja, okay, also hast du das nicht bekommen, die Nachricht, sehr gut. Und dann haben alle Leute geschrieben, Leute, ich habe mich köstlichst amüsiert. Nils empfiehlt dir, auf der Bahn wieder die ersten Schritte zu machen, weil das Verletzungsrisiko da am geringsten ist. Und du stimmst ihm einfach zu. Kurze Frage, wo hast du dich nochmal verletzt?
Ja, aber man muss immer an den Platz zurück, wo das Trauma da entstanden ist.
Damit es direkt überwunden wird.
Alter Trainertrick ist immer so, es ist ja wie beim Radfahren, wenn du stürzt, einfach rauf wieder auf den Bock und das Ding zu Ende fahren.
Ja.
Hundertfach schon bei der Tour de France gesehen, wo sie dann irgendwie mit Schlüsselbeinbruch erstmal noch, wobei Schlüsselbeinbruch nicht, aber wer war das noch, der US-Amerikaner, der mit dem gesprengten Eckgelenk dann noch gefahren ist? Tyler Hamilton?
War es
Tyler Hamilton, genau. Mhm. Der dann einfach die Tour noch zu Ende gefahren ist und sowas alles. Und ich meine, das ist ja bei denen wirklich krass. Die fliegen halt einfach voll auf die Schnauze, auf Deutsch gesagt. Sorry den Ausdruck. Aber springen erstmal aufs Rad und gucken dann beim Fahren, was kaputt ist. Und so musst du es halt auch machen. Einfach rauf auf den Track und gleich wieder. Du musst ja keine Kamera tragen. Weißt du, sollst einfach nur geradeaus laufen gehen.
Ja, aber das kam nochmal an sehr guten Feedback auf den letzten Podcast. Also, um das schon mal direkt am Anfang zu besprechen.
Der hat gute Reaktionen hervorgelöst. Wir haben da einige gute Punkte angesprochen, glaube ich. Was wieder so die...
Ja?
Ja? Nee, mach.
Ja? 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 Also, das kam auch noch. Dass auch manche noch Feedback geben und gedacht haben, ey, eigentlich, weil wir gesagt haben, jetzt haben wir hier mal wieder ein bisschen diskutiert, so zu dem Thema Ruhm, dass die das total geil fanden. Also das auch mal so, nicht jetzt komplett unterschiedliche Meinungen, aber das hat auch einfach mal Sachen von verschiedenen Seiten beleuchtet werden, ohne zu sagen, so ja, entweder ist es so oder nicht, sonst ist es falsch. Das kam auch nochmal oft als Feedback, was ich gut fand.
Voll, das heißt, macht ja auch Spaß.
Wir können öfter diskutieren. Wir müssen uns Themen raussuchen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, Alter, und dann geht's ab. Mach ich dich ja. lang.
Absolut. Sehr, sehr gut. Ja, da habe ich auch heute Morgen, das ist echt, das ist ja schon immer, du findest ja so nette Fundstücke teilweise auf Instagram, die dann auch so ein bisschen off-topic sind, aber da habe ich dann auch gleich wieder an uns gedacht. Ich weiß nicht, hast du diese Standard, diese Hipster-Bike-Marke aus Berlin?
Die Standard, kennst du? Ja. Standard. Ja, klar.
Ja. Und die haben eine richtig geile Werbung rausgebracht. Roses are red, canyons are deep, cubes have eight corners and all we have to offer is speed. Und das halt in so einem Plakat.
Ja, clever.
Und das finde ich
clever.
Mega clever. Das finde ich wirklich, das ist so, da habe ich gedacht, das ist mal wieder eine richtig geile Werbung. Vor allem, wenn du halt auch einfach so eine kleine Marke bist, was sie ja sind.
Schön, und dann so den Guerilla-Taktik.
Und dann den Großen mal so ein bisschen ans Bein pinkeln, das war wieder so eine Werbung, die ich richtig gut fand.
Richtig geil. Hab ich nicht gesehen.
Muss ich auch sagen. Hab ich gelacht. Das fand ich gut.
Wurde dir auf Instagram ausgespielt, oder was?
Ja, ich glaube, irgendeiner hat es geteilt und ich habe es so rüber gesehen, aber ich fand es halt einfach, fand ich cool.
Ja, okay. Aber apropos Berlin, ich muss ja jetzt zugeben, ich hatte ja auch mal überlegt, Berlin zu laufen und irgendwie Hamburg. Und bin jetzt ganz froh, dass ich dann doch umgeknickt war und das alles nicht geklappt hat, weil es ja so heiß ist. Also viele sind geplatzt und lecco mio. Also einer hat ja absolut performt, über den wir hier schon oft im Podcast geredet haben. Basti, der hätte mir ja sowas an die Eier hochgebunden. Scheiße, nee, der Typ ist ja richtig fit.
Der ist ja so klein wie ich, der kommt da gar nicht ran an deine Eier. Nee, Slim Shady hat
von den Arsch versohlt.
Slim Shady hat performt, war zwar auch der Einzige, wobei das stimmt nicht. Da waren einige in der Trainingsgruppe, die performt haben. Fritz und Ruben, war denen ja so peinlich, dass sie sich gleich danach im Erdinger Glas oder in der Erdinger Flasche versteckt haben, damit sie nicht gesehen werden. Das hat die beide auch echt in tiefe, tiefe Krisen gestürzt. Also die haben sich nicht an die 48-Stunden-Regel gehalten, erstmal zwei Nächte drüber schlafen, sondern am Sonntag wurden dann noch einige WhatsAppen ausgetauscht über die Performance, aber das muss wirklich krass gewesen sein, weil es war ja nicht nur warm, sondern es war auch windig. Also es war ja eigentlich so, ich würde sagen, dass vermutlich 90% der Leute, die da Bestzeiten laufen, es nicht geschafft haben oder laufen wollten, weil Berlin ist ja immer so ein extrem schnelles Pflaster, egal ob Halbmarathon oder Marathon. Aber es war wirklich windig an dem Tag und es war richtig warm. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder so ein Klassiker, was halt auch in Hamburg passieren kann, weil wir hatten auch noch keine richtig warmen Tage. Müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, weil ich gestern ein Bild von dir gesehen habe in kurz, wie du irgendwie einen Platten hattest. Das kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, einfach weil es mich interessiert und damit dann ja vielleicht auch einige Hörer. Aber das ist natürlich auch immer so ein Klassiker beim Hamburg-Marathon, weswegen sie ihn auch von den Mai in den April gelegt haben, weil im Mai die Wahrscheinlichkeit natürlich noch viel größer ist, dass du tatsächlich so bei uns einen der ersten richtig heißen Tage hast. Und sowas, glaube ich, in Berlin.
Gehen alle also fliegen. Das war ja 10 Grad wärmer als vorher. Das waren ja, was war es, 24 Grad, 25 Grad oder so?
Ja, aber gefühlt war es noch wärmer. Also ich weiß, dass Anni und Basti beim Einlaufen ganz früh rausgegangen sind und hatten schon Singlets an und haben gedacht, boah, das ist ja richtig warm. Und klar, dann sind natürlich auch die Verpflegungsstellen voll, dann kommst du schlecht an die Wasserstellen ran, machst dir auch gar nicht die Gedanken darüber, dich abzukühlen. Und da Basti, der alte Fuchs, der hat gleich die erste Verpflegungsstelle nach 5 Kilometer, hat er sich die Wasserdinger über den Kopf geschüttet und hat halt einfach perfekte Cooling Strategy. Also er hat eigentlich das gemacht, was die Jungs und Mädels jetzt in Singapur wahrscheinlich machen werden. Das hat er in Berlin gemacht und ist dann das erste Mal, das hat mich auch echt gefreut, unter 1,20 gelaufen. Das ist ja schon für jeden ambitionierten Läufer so eine kleine magische Grenze, die 1,20 im Halbmarathon. Da muss man auch schon ganz fit sein.
Auf jeden Fall.
Hat sich die harte Arbeit der letzten Wochen ausgezahlt und ist jetzt natürlich auch hoch motiviert. Die Truppe fliegt morgen nach Mallorca und die haben jetzt natürlich, also Basti hat Bock. Ruben struggelt noch so ein bisschen, aber spätestens, wenn er auf Mallorca aufschlägt, wird das ja auch der Fall sein, dass er Bock hat. Also der war auch ein bisschen angenockt, muss man sagen. Der hatte auch ein bisschen Probleme gesundheitlicher Art. Aber ich glaube, das wäre für dich auch ein richtig hartes Ding gewesen. Und du wärst ja safe auch schneller angelaufen. Ich meine, du kennst dich ja.
Ich lauf nur Vierer Schnitt. Zack, erster Kilometer 3,38. Ja, genau so wäre es gelaufen.
Genau, und dann hättest du wahrscheinlich so nach... Weiß ich nicht, meinst du, du hättest die 10 Kilometer, doch, du wärst ja in Form.
Ja, 10 Stunden, das ist ja so bei 15 oder so, wäre dann genau. So komplett der Ofen, dann wäre ich wieder stehend, humpelnd, Schmidtchen Schleicher, wäre dann wieder über die Ziellinie gehumpelt. Genauso wäre es gelaufen.
Wie am Kanal, der angeschlagene Boxer.
Ah, genau den, das hat mir gerade gefehlt, der angeschlagene Boxer, ja.
Ja, schade. Aber was, also ihr habt auch richtig gutes Wetter schon, weil gestern war ich echt ein bisschen irritiert.
Wir haben hier schon richtig geile Tage. Also am Berlin-Marathon-Tag hatten wir hier auch 26 Grad, letzte Woche Sonntag. Habe ich natürlich auch direkt genutzt für eine lange Radausfahrt. Ich bin mal wieder ans Bergische gefahren, also auf die andere Rheinseite, und habe gemerkt, wie viel geiler und schöner das ist, als hier Westen rauszufahren in Köln. Und wie viel Nerv, also, und ich habe auch direkt wieder gemerkt, warum ich es nicht so häufig mache, weil ich halt einmal, wo ich wohne, komplett durch die ganze Stadt muss, und das ist halt richtig, richtig nervig.
Ja, das ist, wie lange brauchst du, um dann draußen zu sein?
Also bis du hinter Mülheim und so, bis du wirklich raus bist, also dann irgendwie hinter Bergisch Gladbach, hast du schon wahrscheinlich 40 Minuten auf der Uhr.
Ja, es ist genau das gleiche bei uns. Also ist ja auch so, die Standardrunde ist ja dieser Klassiker Deich, wo du jetzt auch nicht schnell draußen bist, aber das Rausfahren ist halt angenehm. Du kollerst an der Alster raus und dann hast du kurz so ein bisschen Innenstadt und dann musst du da am Deich nochmal so ein paar Fußwege mehr oder weniger lang, oder mittlerweile sind es auch Fahrradwege, aber bis du dann wirklich so fahren kannst, sind es schon 20, 25 Minuten, also ohne Ampeln. Aber das ist die gute Variante, und die, also zeitliche Variante, schnelle Variante, die aber schönere Variante, die halt einfach richtig Spaß macht, das ist ja immer so mein Klassiker, wenn ich an die Ostsee fahre, ist halt hoch
dann
im Norden.
Dann musst du auch bis hinter Pinneberg dann, ne?
Nee, das ist Nordwesten.
Ah, okay.
Das andere ist ja eher Nordosten, aber da musst du dann halt Richtung Duvenstedt raus, und das sind tatsächlich auch 20 Kilometer. Also wenn ich von mir aus losfahre.
Es wird ja dann immer besser hinten raus, aber es ist halt immer noch scheiße. Also so, ja, kann man
Ortsausgangsschild,
sagen.
Ortsausgangsschild Hamburg ist tatsächlich 20 Kilometer von mir entfernt. Ich meine, klar, es ist halt einfach die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Aber man vergleicht das irgendwie immer mit Berlin, und dann kommt einem Hamburg ja schon vor wie so ein Dorf. Aber das ist exakt wie bei dir. Aber wenn man dann draußen ist, denkt man auch die ganze Zeit, boah, macht das Spaß.
Ja, vor allem, du hast da im Bergischen, geht's auch die ganze Zeit hoch und runter, und das macht schon einfach Bock. Also muss ich sagen, das ist schon einfach geil, da zu fahren. Und dann das Bild, was du eben angesprochen hast, mit den Platten,
gestern
bin ich mit Johann gefahren, das war vorgestern war das.
Ja.
Da hatten wir abends, ist es hier nochmal, es war den ganzen Tag so leicht bewölkt. Und abends ist es dann nochmal so ab 17 Uhr komplett aufgezogen, blauer Himmel, 24 Grad, kurz. Und dann sind wir tatsächlich nochmal mit einer geilen Gruppe, mit Andi und Hagen, ins Bergische gefahren. Andi hatte da eine richtig gute Runde gemacht, und ich habe herausgefunden, dass ich allergisch bin auf Berge, auf steile Berge. Hab irgendwie mit 13 so Anstiege, und irgendwann habe ich immer nur gesagt, boah, Andi, ey, noch einer, muss das sein. Und im Bergischen, wer das nicht kennt in Köln, das sind auch immer so, wie in den Ardennen in Belgien, so Dinger, nicht jetzt Kopfsteinpflaster oder so, aber es sind da dann einfach auch teilweise so Dinger, wo dann so 20, 18, 15% Rampen drin sind, und ich mit meinen 90 Kilo, oh, und die Jungs haben auch immer das Gas stehen lassen. Da hatte ich dann wirklich 380, 400 auf der Uhr und bin da hinterher und dachte schon, boah, das fühlt sich an wie ein Rennen hier heute. aber es war richtig geil. Und wir sind dann wirklich tatsächlich 16:30 los, so eine etwas verfrühte Feierabendrunde, bis 20:30 Uhr, 4 Stunden, richtig geile Runde, mega, mega Bock gemacht. Und das hat schon so richtig Lust gemacht auf den Sommer, wenn es wieder lang hell ist und du einfach abends dann noch eine Runde drehen kannst, Afterwork, und auch einfach mal 3, 3,5 Stunden nach der Arbeit noch fahren kannst, ohne Probleme. Und ja, das Problem, was du ansprichst, was ich ja auch gepostet hatte, in Deutz, also auf der Rheinseite, ist Kirmes, und da sind natürlich immer entsprechendes Kirmes-Klientel unterwegs, und die ganze Deutzer Brücke auf einem Stück war voller Scherben, und wir alle durch, und eigentlich von 4 hat es nur mich erwischt, also eigentlich noch ein ganz guter Schnitt. Und ja, dann gab's halt Reifenwechsel with a view. Auf der Deutzer Brücke mit Kranhausblick. Aber konnte schnell behoben werden, dann war alles okay.
Aber 20:30 ist dann auch so Final Call zurzeit, oder? Weil ich hatte auch am Samstag überlegt, ob ich mit dem Rad von der Ostsee zurückfahre. Und da war's, das ist halt echt teilweise fies, weil in Hamburg hast du dann auch schon schönes Wetter, und das ist ja, ich liebe auch diese Tage, weißt du, wenn auch alle irgendwie wieder stundenlang in den Cafés sitzen oder die Bars voll sind und du denkst so, oh, wie cool der Sommer kommt. Meistens kommt dann doch nochmal irgendwie so 1, 2 Wochen saure Gurkenzeit, wo dann gerne auch noch mal so ein bisschen Schnee kommt oder Regen, was weiß ich was.
Oh Gott,
man darf halt nicht vergessen, wir haben immer noch Anfang April.
Ja, ja, das wird jetzt noch wieder kommen. Es wird genauso kommen. Du hast es jetzt ausgesprochen, jetzt wird es passieren. Dann haben wir wenigstens jetzt den Schuldigen, Nils Görke.
aber dieses Gefühl, man hat halt schon so, der Frühling, der ist in der Luft und der Sommer, den kann man schon quasi riechen. Und in Hamburg war halt auch Samstag richtig gutes Wetter. Wir sind dann aber an die Ostsee gefahren zum Kindergeburtstag und ich hatte mein Rad dabei und habe auch gedacht, oh, nachher schön nach Hause cruisen. Und es ist aber wirklich krass. Du bist dann an der Ostsee und hast halt einfach 5 bis 7, 8 Grad weniger. Und da war es auch bewölkt. In Hamburg war strahlender Sonnenschein und ich habe es dann auch nicht gemacht. Aber im Grunde genommen sind das wirklich diese Rides. Da habe ich mich auch vorgestern mit Björn unterhalten, der ja auch sehr viel an der Ostsee ist, weil er auch surft und kitet und alles. Aber so diese Midsommar-Rides, wo du dann wirklich um 17 Uhr an der Ostsee noch sagst, ich steige jetzt aufs Fahrrad und dann fährst du nach Hause und in der Abendstunde cruist du dann so nach Hamburg rein und alle sitzen in den Bars und Cafés und du hast einen 100er noch in den Beinen, bist schon so leicht unterzuckert. Ah, herrlich. Das ist richtig deutsche Vita. Ja. Kommst an und gleich in Radklamotte noch ein Peroni und dann, ah, sensationell. Kleinen Glimmer unter der Dusche.
Das Peroni habe ich weggelassen, weil dann also 20:30 ist wirklich dann so Ende gewesen. Also wahrscheinlich hättest du bis 20:45 fahren können. Aber da ist auch schon besser, bis 20:30, kleines Rücklicht hinten dran, was ein bisschen blinkt. Und
generell, da war
hatten die anderen drei, ich habe meins natürlich vergessen, aber die anderen haben auf mich aufgepasst.
Ja, ganz kurz, diejenigen von euch, die es nicht haben, also das ist wirklich etwas, nicht nur, wenn man in die Abendstunde reinkommt, sondern tatsächlich auch, finde ich, während der Fahrt, also gerade so bei Long Rides oder wo man irgendwo fährt, die es nicht haben, investiert diese, weiß ich nicht, 40, 50 Euro für ein gutes...
20:30.
Ja, aber die sind dann meistens... Mehr. Ja, aber die sind dann doch meistens relativ schnell kaputt, oder? Ich glaube, so eins, was du wirklich auch ein paar Jahre fahren kannst, was du gut aufladen kannst über einen Stick und so, das sind schon, die kosten schon 40, 50. Aber ist ja auch egal. 30 bis 50 Euro, einigen wir uns darauf, ran an die Sattelstütze und das ist echt, erhöht einfach das Sicherheitsrisiko oder minimiert das Sicherheitsrisiko.
Das erhöht das Sicherheitsrisiko.
Und gerade, naja, und manchmal ist das ja wirklich so, man fährt irgendwie so auf Kante, das kennt ja jeder, der lange arbeitet und dann hat man noch, ich habe noch 2 Stunden Zeit, okay, und fahre einen 30er, 35er Schnitt, also die 70er Runde fahre ich und dann passiert halt genau sowas, was du erzählt hast, dann hast du einen Platten und dann geht's nicht innerhalb von 5 Minuten, sondern du brauchst 10, 15 Minuten und auf einmal hängst du dann halt und hast die letzten 10, 15 Minuten wirklich in der Dunkelheit und wenn dann halt einfach von hinten die Autos angefahren kommen, ist das kein gutes Gefühl.
Nee.
Und da hilft halt einfach dieses, weil sehen tut man ja immer noch. Das geht ja nicht darum, dass man selber noch was sieht, sondern es geht halt einfach darum, dass man gesehen wird. Deswegen Appell an alle, die gerne mit dem Rad After-Work-Rides machen, investiert diese, Nick sagt 20, Görke sagt 50 Euro, in ein gutes Rücklicht.
Einigen wir uns auf 35.
Oh, die goldene Mitte. Die Mathematiker schlägt zu. Die goldene Mitte. Ach, fantastisch.
Nee, auf jeden Fall. Mega. Machen. Es lohnt sich. Das habe ich auch wieder gedacht. Ich habe wirklich eins, es hat, glaube ich, wirklich nur 15 Euro gekostet. Das habe ich echt schon Jahre. Und ich hatte es aber noch am Gravelrad und dann war wirklich so dieses, also ich habe mir direkt nach dem Ride noch ein zweites bestellt, weil das war so dieses Ding, 16:30 los, ist schon so ein bisschen früh und dann noch schnell ein YouTube-Video hochladen, noch schnell bei Facebook posten, noch schnell da, dann in den Keller und so beim Runtergehen in den Keller habe ich noch Rücklicht wechseln. Unten angekommen, Flaschen rein, Garmin vorne dran, auf die Uhr geguckt, ich muss los, bin schon ein bisschen zu spät, ich muss noch zum Treffpunkt fahren, Rad raus, Rücklicht vergessen. Also auch wieder so ein Klassiker. Zweite Ergänzung, wenn ihr so ein Ding habt, kauft euch am besten einen Dreierpack oder was auch immer und knallt das Ding einfach an jedes Rad, was ihr habt, dran und lasst es hinten drinne. Fertig.
Ja gut, aber die N+1-Regel gilt auch nicht bei jedem, Staggi. Es gibt tatsächlich Leute, die haben auch nur ein Rad oder, gut, bei den Triathleten sind es dann meistens zwei.
Das ist jetzt wieder diese Situation, wie mit der Kommode und den Sportklamotten, wo ich gesagt hatte, ey, es gibt auch Leute, die für unter 8 Grad keinen Laufzeug haben. Das ist, bei den Leuten, die hier zuhören, gilt die N+1-Regel.
Ja, da können wir das gleiche Fass aufmachen, wie mit den Schränken. Aber natürlich, genau. Wenn du da kommst.
Wie viele Räder habt ihr? Also, wir können das auch wieder rauscutten hier und fragen in die Kommentare drunter, wie viel Räder habt ihr? Also N plus die Zahl, die ihr habt.
Das ist spannend. Das ist echt Triathlon ist einfach echt mittlerweile ein Sport für Besserverdienende. Das ist, oder Radsport allgemein.
Das ist schon immer, oder?
Ja, also weiß ich nicht. Ich finde,
also so viel Stuff, wie du gebraucht hast, es ist, du hast für Triathlon ja schon immer das Achtfache an Budget gebraucht, als wenn du einen Marathon laufen gehst. Oder als wenn du Schwimmer bist.
Ja, gut, das Laufen natürlich, die vermeintlich, Schwimmen ist, glaube ich, wirklich tatsächlich die günstigste Sportart. Abgesehen vielleicht vom Eintritt. Also wenn du jetzt wirklich Schwimmer bist, ich meine, überleg mal früher diese Schwedenbrillen für 5 Mark, die du dir im 20er Pack dann für 16 Euro.
Und danach hast du eine so gute die Badehose. Augen fast rausgeguckt habe.
Ja. 2 Wochen lang bist du mit diesen Reifen rumgelaufen, also diese Augenringe, und hast gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. Aber viele schwören da immer noch drauf. Und die sind ja auch wirklich cool. Gab es in allen möglichen durchsichtigen Farben und dann in verspiegelt Silber und verspiegelt Gold. Hast du dann schön zusammengebaut. Konntest den Nasensteg dann halt auch immer individuell anpassen. Also es war schon genial. Aber auch das, weißt du, so beim Schwimmsport kostet schon eine Schwimmbrille 5 Mark, jetzt 5 Euro. Und im Triathlon kaufst du dir halt die Formgoggles 2 und die kostet 200 Euro und du musst monatlich dann noch was dafür zahlen. Also das ist so Triathlon und Radsport oder Schwimmsport.
Gut beschrieben.
Das ist ja, was kostet Schwimmen? Da brauchst du die Schwedenbrillen. Was kostet Triathlon? Du brauchst die Formgoggles. Das ist einfach so. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich war es einfach schon immer ein Sport für Leute, die ein bisschen mehr verdienen. Aber jetzt fühlt sich das Ganze nochmal ein bisschen krasser an. Ich wollte nicht ablenken. Schreibt in die Kommentare, wie viele Räder ihr fahrt, damit ihr wisst, wie viele Rücklichter ihr bestellen müsst.
Zählt nochmal durch.
Aber ich habe vorher so gelacht, weil wir zwei einfach, wie du das beschrieben hast, schnell nochmal ein YouTube-Video hochladen und dann das. Und wie, da sind wir zwei einfach so gleich, weil eigentlich haben wir Zeit, aber so dieses, man hat ja immer so dieses Zeitfenster. Wann muss ich anfangen, den Ride vorzubereiten, damit ich dann das Rad aus der Garage oder halt aus dem Keller schieben kann oder aus der Wohnung schieben kann. Und ich denke immer, ich schaffe es in 15 Minuten, aber mir fehlen immer diese, genau das, was du sagst. Ja. Und teilweise sind das ja auch so absurde Sachen, dass du irgendwie, okay, jetzt noch schnell die Armlinge und dann, scheiße, wo sind die Armlinge? Und dann fängst du so voll an zu schwitzen, weil du genau weißt, jetzt musst du 2, 3, 4 Minuten die Armlinge suchen. Und das sind dann genau diese 2, 3 Minuten, die du zu spät zu den Kollegen kommst und die dann wieder mit den Augen rollen. Oh, Görke wieder. Sag doch gleich 45 und nicht 40.
Oder mache ich mir noch was in die Flaschen oder nicht? Ah, scheiße, ich mache mir noch ein Pulver rein. Dann brauchst du auch noch wieder 2 Minuten länger.
Genau, dann stellst du fest, dass du das Pulver auch nicht gleich findest oder dass es leer ist. Und dann, ich bin am Samstag, habe ich mir ganz räudig im Supermarkt Powerade gekauft, weil ich hatte auch nichts mehr und dann habe ich mir Powerade in die Trinkflaschen reingemacht. Aber funktioniert ja auch. Das ist ja auch
funktioniert cool. Auch. Zucker ist Zucker.
Ja, Zucker ist Zucker, ganz genau. Hauptsache ja, herrlich. Ah, ich freue mich, wenn ich das so höre, so diese ganzen, jetzt so dieser Frühling in Deutschland, das ist schon auch nochmal was Besonderes. Es macht einfach Spaß, wenn alle aus ihren Löchern rauskommen und sowas alles.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Wunderbar. Apropos Radsport, es fällt mir gerade ein, ich habe gestern, Jana war mit Freundin unterwegs und die waren zusammen gekocht, waren essen. Ich habe mir dann zu Hause standesgemäß, wenn ich alleine bin, die TK-Pizza reingehauen. hab die Kleine ins Bett gebracht und hab mich auf die Couch gelegt und hab mir mal wieder nach ewiger Zeit Netflix angemacht und ich gucke dann immer, gibt's irgendwie was so Radsport, Sportdoku-mäßig oder so, was ich noch nicht geguckt habe, weil ich das mit Jana selten schaue. Und dann habe ich bei Netflix gesehen, gab's die Mark Cavendish-Doku. Hast du die schon gesehen?
Ich habe einen Podcast mit ihm gehört und muss zugeben, ich musste mich erstmal reinhören.
Ja.
Eigentlich ist mein Englisch nicht so schlecht, aber er spricht ja so dieses Manchester-Englisch.
Man of Isle.
Und ist er die hellste Kerze auf der Torte oder?
Darum ging es in der Doku gar nicht. Darum ging es in der Doku gar nicht, sondern in der Doku ging es so um seine komplette Karriere und vor allen Dingen haben sie nochmal rausgestellt, so dieses Low, diese 5 Jahre oder 6 Jahre, was war es jetzt, ohne Toursieg, was da so alles passiert ist. Und ich muss sagen, ich habe mich vorher noch eigentlich nie großartig mit Mark Cavendish auseinandergesetzt, außer dass ich halt dann bei der Tour immer gesehen habe, dass der Typ einfach der krasseste Sprinter überhaupt ist und dann natürlich vor ein paar Jahren, wo er den Rekord von Eddy Merckx eingestellt hat mit den 35 Etappensiegen bei der Tour. Aber dass halt in diesem in diesem Loch oder worum diese Doku ging, die hättest du auch nennen können What It Takes. Also da hast du nochmal wieder gesehen, was dieses, also was du, was es bedeutet, einer der Besten zu sein und Profi zu sein, was du dafür opfern musst. So dieses, also dann so Sachen, wo ich dachte, also das kann ich, also neu, also kriegt sein drittes Kind und drei Tage, nachdem das Kind da ist, geht er wieder weg ins Trainingslager und ist für ein paar Wochen weg. So solche Geschichten. Und dann hatte der auch noch, wusste ich auch nicht, Epstein-Barr und hat den Virus länger drin gehabt, hat dann irgendwie weiter trainiert, ist nicht besser geworden, hat dann gesagt, okay, wenn ich nicht besser werde, muss ich leichter werden, hat eine Essstörung entwickelt und Bulimie, ist dann voll in Depressionen abgedriftet und so, also wusste ich alles nicht über ihn. Und so dieses ganze Ding, alles, was er vorher geleistet hat in der Zeit, war dann nur die Diskussion über ihn, kann er es noch, ist er zu schlecht, ist er zu alt, so dass diese ganzen Siege, was er schon erreicht hat, auf einmal irgendwie gefühlt nichts mehr wert war und er es aber immer noch allen beweisen wollte und was der da alles geopfert hat und wie dreckig es dem ging, wo dann irgendwie auch in der Doku Psychologen sagen so, ja, Marc, bevor du dir was antust, ruf mich nochmal an. So, und da siehst du mal, wie, also keine Ahnung, ich war so geschockt teilweise und boah, echt emotional mitgenommen, wo ich das Ding gesehen habe. Also das ist absolute Empfehlung, das Ding mal zu sehen. Das ist nicht die Doku, die am aller krassesten gemacht ist oder so, aber so diese Story von ihm und dieses, was es bedeutet, auf diesem Level über so viele Jahre zu performen und wie es dann ist, auch mal nicht zu performen, zu gucken, wie kommt man da wieder hin und was braucht es, um wieder dahin zu kommen, das ist schon echt beeindruckend gewesen und hat mir nochmal auch so diesen, was, ja, also was heißt es, Profi zu sein, ist einfach, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das ist so abgefahren. Keine Ahnung, das hat mich echt tief beeindruckt.
Ich glaube auch tatsächlich, Profi, also auf dem Niveau zu sein, also er ist ja nicht nur Profi, sondern du hast es gesagt, der Mann, der gemeinsam mit Eddie Merckx die meisten Tour-Etappensiege hat, also da bist du ja schon einer von ganz, 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 ganz wenigen. Und ja auch, das ist mir in dem Podcast, den ich gehört habe, wo halt auch ganz viel darüber geredet wurde, was du gerade beschrieben hast, bewusst geworden, wie unglaublich lange der Typ ja schon dabei ist. Ich meine, überleg mal, der war schon Sprinter, damals noch beim Team Highroad, was aus dem Telekom-Team hervorgegangen ist. Also das ist schon abgefahren. Da wird dir halt einfach bewusst, wie wahnsinnig lange der Typ schon echt dabei ist und auch schon fährt.
War der nicht sogar bei Telekom sogar? Ich meine, der war sogar schon bei Telekom.
Nee, ich glaube, das war danach. Ich meine, dass er dann wirklich zu Highroad quasi gekommen ist. Aber weiß man nicht. Aber na klar, wenn du halt einfach so gut bist und auch so lange dabei bist, das ist ja genauso wie halt eben auch ein Jan Frodeno oder eine Anna Haug, die das ja auch schon gefühlt 2 Jahrzehnte machen oder gemacht haben, 15 Jahre lang in der Weltspitze dabei waren. Das ist schon krass. Und da bist du natürlich ein Charakter. Ja, das ist halt Borderline, ne? Das ist halt genienahe Wahnsinn und dass das Sachen sind, sage ich auch ganz oft, über den Sport hinaus. Genau das Gleiche findest du auch in der Kunst, Kultur, Wirtschaft, Industrie. Also so diese richtigen Big Player, die einem dann halt auch in Erinnerung bleiben, das ist schon krass. Da musst du halt auch schon irgendwie, da sind wir zu normal für, Nicky Boy. Doch schon, echt krass. Mark Cavendish ist tatsächlich
Team
auch schon
für Team.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Also das war krass. So lang, und in der Doku war dann auch so dieser Etappensieg Champs-Élysées, wo Bradley Wiggins im gelben Trikot ihm das Ding angefahren hat und er dann gewonnen hat, was er als den größten und geilsten Sieg seiner Karriere dann nochmal herausgestellt hat. Also
das war dann für Team Sky, ne?
Das war für Sky, genau, ja.
Ja, geil.
Also das ist unfassbar, so diese Länge, wie lange der wirklich dabei war, aber halt auch, was es ihn gekostet hat. Und dann gab es auch noch ein Ding, was mir gerade wieder eingefallen ist, in der Corona-Zeit, wo dann die Lockdowns waren und so, wo die dann, ich weiß nicht mehr genau, was, 8 oder 10 Wochen war die ganze Family zusammen und dann haben gesagt, ja, 8 bis 10 Wochen, so lange waren wir als Familie noch nie vorher in unserem ganzen Leben zusammen. Das musst du dir mal vorstellen.
Wobei da natürlich auch Radsport einfach echt krass ist. Ne?
Ja, absolut. Klar, also es geht ja um Radsport und da, aber das ist so, wo ich dachte, boah, ey, nie im Leben könnte ich sowas. Das ist so, du guckst dir das ja immer an guckst du Tour de France, oh, geil, das war eine geile Etappe, aber das ist ja, selber beschäftigen wir uns damit, selber sind wir super tief drin in diesem Triathlon-Thema und auch wie die Profis hier und was die machen und was die opfern und so, aber du machst dir einfach, wenn du das am Fernsehen schaust, überhaupt keine Gedanken und so, ja, Cavendish, ja, ist jetzt außer Form, ist jetzt nicht mehr da, boah, dann ist er nochmal zurückgekommen, aber was da für dunkle Jahre dazwischen lagen und was es dann auch für solche Sportler bedeutet, irgendwie so ihren Sinn im Leben nicht mehr zu haben und puh.
Ja, das sind schon Typen so. Und das sind ja noch so die Sachen, die einen halt auch extrem freuen. Ne? Ich meine, das war ja auch kleine Brücke vielleicht auch, diese Jahre der Dunkelheit zum Oceanside-Rennen. Da müssen wir natürlich nochmal kurz drüber reden, weil wir haben ja vorher drüber geredet und ich habe ja gesagt, wie unfassbar das wäre, wenn Lionel Sanders ein gutes ja, Rennen hat.
Stimmt.
Und dann schießt er das Ding ab und vor allem auch wie, also boah, wir haben ja zwischendurch dann auch kurz hin und her geschrieben, wo du geschrieben hast, Alter, der Typ führt jetzt. Also wirklich, das ist ja letztendlich das Gleiche in Grün. Und was ich halt ganz cool finde, wie unfassbar viele Leute sich mit ihm und für ihn gefreut haben. Also natürlich, klar, durch seinen YouTube-Channel polarisiert er natürlich auch und hat einfach schon eine große Fanbase, weil er halt einfach sehr viel über sich frei preisgibt und auch einfach viele private Sachen erzählt. Aber das fand ich schon krass, weil das ist einfach so ein Typ, den kann man nur mögen, finde ich. Also
aber auch den mag natürlich nicht jeder. So, das ist dann auch wieder dieses Thema. Passend zu unserer Diskussion.
Meinst du, es gibt Leute, die mögen Lionel? Das gibt's doch gar nicht. Wie kannst du denn den Typen nicht mögen?
Ja, anscheinend gibt's die, aber ich verstehe es auch nicht. Aber genau passend zu unserer Diskussion letzte Woche unter dem Ruben Zipunke Video, über das wir ja letzte Woche geredet haben. Kommentar. Für mich ist Ruben der deutsche Lionel Sanders.
Was?
Und hat ihn dann kritisiert. Und dann eine Woche später schießt er es ab. Dann habe ich nur gedacht, oh, wenn die Ruben jetzt nach Südafrika ein halbwegs gutes Rennen macht, dann wäre der Kommentar gut gealtert.
Alter, aber wie viel Rennen hat Lionel Sanders schon gewonnen? Lionel Sanders, der hat schon zig 73 Rennen gewonnen.
Ja, und ist ja auch einfach, das ist das, was ich meine. Dieses, wenn du viel von dir preisgibst und es auch mal nicht läufst und trotzdem drüber redest und so, dann siehst du, dass du nicht bei allen Leuten dann das Bild dann vielleicht kreierst, was wir von ihm haben, wo wir denken, ey, Lionel ist einfach der Geilste. So, das ist selbst Fred Funk ist größter Fanboy. Ich habe dann mit Fred in dem Rennen auch geschrieben und dann so, ah, scheiße, ich muss jetzt Rad fahren, kam wieder. Und dann hat er geschrieben, Alter, der hat das gewonnen, made my day. Und hat dann die No Limits Badekappe mitgenommen nach Singapur und hat nochmal die Badekappe umgepackt. Also einfach gut.
Ja, das habe ich auch, wollte ich gerade ansprechen, wie Fred dann die No Limits Badekappe reingepackt hat. Das war richtig, richtig. Aber was für ein Rennen auch, ne? Also auch Sam Long wieder. Und boah, auch natürlich auch riesen Kudos an Max Sperl und Magnus Männer.
Mhm.
Also auch die zwei richtig, richtig stark. Einfach mal die Young Guns gezeigt, wo der Hammer hängt gerade. Und das tat mir für den Magnus, tat mir es echt leid. Das ist natürlich am Ende völlig egal, ob du 16., 17. oder 18. wirst. Aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass er ja wirklich im Zielkanal noch von Florian Angert und Patrick Lange eingeholt wurde und macht natürlich überhaupt keinen Unterschied. Aber für so einen kleinen Athleten, für so einen jungen Athleten ist es natürlich die Welt, wenn du da vor den beiden Legenden Flo Angert und Patrick Lange ins Ziel kommst. Und dann ziehen die ihn doch noch ab, aber wie die auch gesprintet haben, um dann doch noch so dieses, oh, da merkst du halt einfach wirklich, krass, das ist dann doch nochmal, die gönnen sich dann halt gar nichts, ist ja auch völlig okay, aber es wäre irgendwie cooler, ich finde, er hätte es verdient, dass er vor den beiden ins Ziel kommt, aber ja, das Ding ist halt erst am Zielstrich vorbei und Max Sperl hatte ja genau das gleiche mit Jelle Gehns, der wurde dann ja einfach noch ganz kurz vorm Ziel von Platz 4 auf Platz 5 gekickt, ja. Aber natürlich mega, also mega Rennen, wirklich riesen Kompliment an die beiden, ich glaube Flo und Patrick war es ja ein bisschen zu kalt, der hat gefroren, glaube ich, aber das haben wir noch vorher drüber geredet, wie das dann so ist, wenn du so das erste Rennen hast und dann läuft es nicht so richtig. Ich bin mir schon sicher, dass Patrick das in Texas umbiegen wird, also gar keine Frage, aber es ist natürlich schon ein harter Aufschlag nach dem Winter, wenn du denkst, okay, na klar, das wird funktionieren und dann kommst du da als 14. und 15. ins Ziel. Ja, so richtig motiviert geht's da nicht. Oder vielleicht geht's auch extra motiviert in die nächsten Wochen, aber ein breites Kreuz hast du da nicht. Was
die Frage, wie du reingegangen bist, ne? Ich meine, beide sind ja jetzt, also vielleicht Patrick noch mehr als Flo, so ein bisschen wahrscheinlich auch eher auf Texas ausgerichtet gewesen vom Training. Und auch natürlich bei Patrick ganz klar, der ist halt einfach im Vergleich zur 73-Distanz ist er auf dem Ironman einfach mit seiner Laufstärke und der Laufökonomie und was er da rausholen kann, einfach so viel stärker. Und bei Patrick habe ich manchmal das Gefühl, ich glaube, der fährt halt wahrscheinlich, also man müsste ihn wirklich mal fragen, ich fände es interessant. Ich schätze, der fährt auf dem 73 nicht viel mehr Watt als auf dem Ironman und läuft auch wahrscheinlich nicht viel schneller als auf dem Ironman, sondern hat halt so diese einfach sauschnelle Pace, die er gefühlt unendlich halten kann und ist halt einfach so viel stärker auf der Langdistanz, sodass ich mir sicher bin, dass Patrick in Texas definitiv ein Player sein wird. Und bei Flo wird's super spannend. Also ich hatte jetzt gedacht, nach dem Schwimmen ist er dabei und ist dann auf dem Rad ja wieder, was eigentlich früher immer seine Stärke war, voll nach hinten durchgereicht worden. Und ich hätte gedacht, er wäre super unzufrieden, aber von seinem Posting her war er jetzt nicht happy, aber jetzt auch nicht super unzufrieden, sondern hat gesagt so, ja, also Auftakt und Texas geht's weiter und ganz unzufrieden ist er nicht.
Nee, aber so musst du, also ich weiß nicht, ob du es so machen musst. Also ich finde, man kann auch, wenn es halt einfach ein Scheißrennen war und ich meine, Taylor Nipp ist schneller gefahren als Patrick Lange und du bist zweifacher Weitchamp. Klar fährt Taylor Nipp wahnsinnig stark Rad und natürlich hat Patrick sich auch verfahren, was andere aber auch gemacht haben. Und da kann man doch mal sagen einfach, boah, ich bin schon ein bisschen geschockt, dass es so schlecht lief. Also ich finde, man muss da auch nicht drum rumreden. Ich glaube auch tatsächlich bei Flo, dass der das einfach in so eine Relation setzt, was wir ja aber vorher auch schon mal gesprochen haben. Ich meine, der Typ war wie viel da? Fünfter in St. George bei der Ironman-Weltmeisterschaft und ist auch natürlich mehr Langdistanzler als Halbdistanzler. Und da haben wir auch schon oft drüber geredet in den letzten Wochen, dass mittlerweile einfach dieses Gesetz, du bist fit für einen Ironman, dann bist du auch bei der 73-Distanz vorne mit dabei. Das ist halt einfach nicht mehr so. Dafür hat sich auch diese 73 oder T100 Series nochmal zu sehr spezialisiert. Also das siehst du ja auch. Aber natürlich trotzdem, wenn du in der Top-Form bist, bist du natürlich oder solltest du 3 Wochen vorm Rennen auch zumindest um die Top 10 mitkämpfen können. Und das war ja bei den beiden zu keinem Zeitpunkt der Fall. Und das ist dann halt schon so, wo du denkst, krass. Weil ich meine, es sind halt immer noch Patrick Lange und Flo Angert. Wobei Patrick natürlich auch nochmal ein deutlich anderes Palmarès hat als ein Flo. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass das da, also ich bin voll bei dir. Ich glaube, Patrick wird Texas. Ich meine, das war sein erster Ironman-Erfolg, sein erster Ironman überhaupt, glaube ich, den er dann auch gleich gewonnen hat. Ja. Der wird da safe, wird das ein Kandidat sein. Was ich sehr schade fand, ist, dass die Race Ranger nicht funktioniert haben. War dann auch gleich wieder so eine Diskussion, dass Ironman das nicht will. Aber Race Ranger hat ja gesagt, hey, wir mussten ein Update machen und das hat einfach noch nicht funktioniert. Und wenn wir das machen wollen, dann wollen wir einfach eine Bereicherung sein und nicht für irgendwelche Zusatzdiskussionen auslösen. Also finde ich total gut, dass die von sich aus dann gesagt haben, nee, wir müssen jetzt halt einfach nochmal gucken, dass wir das bis Texas in den Griff bekommen und dann wird das in Texas der Fall sein. Ich fand, es war jetzt auch irgendwie gar nicht so der, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass was ich gesehen habe, dass es jetzt so ein Lutscher-Festival war, weil ich meine, die Gruppe hat sich auf dem Rad formiert, die wurde auf dem Rad auseinandergefahren und die Jungs, die vorne waren, die waren auch definitiv die Stärksten beim Radfahren. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, was Lionel dann noch erzählt hat, dass das ja so witzig war, dass Sam Long wollte ja unbedingt Jelle Gaines loswerden und hat es, glaube ich, gar nicht geschnallt, dass er schon weg war. Und dann ist er da die Anstiege und Lionel hat erzählt, und ich weiß nicht, was mag der wiegen, 72, 71 Kilo oder so, der ist ja überraschend klein dann doch, das ist ja wirklich, man denkt das ja nicht, aber wenn man ihn dann mal sieht, dann ist er ja doch ein kleiner Typ. Und der ist ja die ganze Zeit 400, was hat er erzählt? Ich glaube, weit über 400 Watt gefahren. Und auch nicht nur eine Minute, sondern da diese Anstiege, die 4-5 Minuten lang waren. Also da haben die schon richtig, richtig Power aufs Pedal gebracht und sind dann ja trotzdem danach auch noch stark gelaufen. Und die Laufstrecke war ja auch nicht einfach. Da ging es ja auch rauf und runter. Also es war wirklich, das hat Spaß gemacht. Das war wirklich so ein Rennen, was man sich von der T100 irgendwie erhofft hatte. Ja. Aber dann hat dann tatsächlich Oceanside irgendwie das gehalten. Ja, geil. Also ist auch...
Und das Geile ist, es ist auch wieder so dieses Ding, wenn du von der Kurzdistanz kommst und irgendwie dann umsteigst und krasse Trainingsdaten hast, auch auf dem TT und bei 30er Läufen oder sowas, wo du dann denkst, oh ja, Jelle Gaines, der schießt jetzt das Ding ab. Nope. Wenn das Radfahren so hart ist und da einfach Sanders und Long die Wattbombs herumschleudern bis zum geht nicht mehr, dann wirst du halt gedroppt irgendwie, ne? Und das ist doch irgendwie auch schön zu sehen oder geil zu sehen, was es dann halt einfach auch ausmacht, dass es trotzdem auf den Distanzen auch immer noch Spezialisten gibt und auch, dass klar, brauchst du einen Athleten, der irgendwie alles kann, aber trotzdem, wenn du siehst, also Lionel und Sam Long, trotzdem immer noch ein Schwimmdefizit, aber ganz vorne auf dem Treppchen, weil die einfach auf dem Rad Überbiker sind und mittlerweile auch einfach unfassbar stark laufen.
Wobei Sanders auch tatsächlich recht gut geschwommen ist. Der ist ja,
ja Career Best ersten, Swim.
Ja, der hat ja tatsächlich den ersten Wechsel auch noch so ein bisschen verhauen, weil irgendwie Helm aufsetzen und so nicht so funktioniert hat, wie es eigentlich funktionieren sollte. Aber ich glaube, der ist tatsächlich irgendwie 50 Sekunden hinter Patrick Lange aus dem Wasser rausgekommen. Und das ist natürlich schon krass. Und wie das so einen Typen auch motiviert, stell dir vor, du kommst aus dem Wasser raus und hörst irgendwie, jetzt sind die Top-Guys, die normalerweise 2 Minuten vor dir aus dem Wasser rauskommen, sind gerade am Rad und bereiten sich auf den Wechsel vor. Das gibt dir natürlich nochmal so viel Horsepower und so viel Feuer. Das ist schon sensationell. Und ich freue mich wirklich, dass jetzt dieses Wochenende auch gleich Singapur ist. Wird natürlich ein ganz anderes Rennen. Das wird so ein Survival of the Fittest Rennen werden mit der Luftfeuchtigkeit und der Hitze. Ja. Aber auch da, also dann natürlich auch nochmal so unser ganz objektiver Blick auf Fred Funk und auf das Starterfeld, wo wir natürlich überhaupt nicht voreingenommen sind. Aber so dieses jetzt ist Tag der Wahrheit gilt ja ein bisschen auch für Fred, der ja sich mit dem ersten Rennen in der Saison immer so ein klein bisschen schwer tut. Also so die ersten 1-2 Rennen gehen ja manchmal in die Büchs und dann kommt halt seine Form. Aber ich war erschrocken, als ich gesehen habe, nicht negativ erschrocken, aber echt Slim Shady. Also der war richtig oder ist richtig, richtig schlank. Also ich glaube, da hat die Heat Prep auch nochmal ein paar Gramm und Kilos schmelzen lassen. Also der sieht wirklich saufit aus. Und ich meine, dass er in einer überragenden Form ist, das haben wir wahrhaftig gesehen. Also der wirkte ja schon im Januar unglaublich fit. Und du hast ja auch gesagt, in Girona hat er jetzt nochmal einen draufgesetzt. Und der ist halt einfach auch ein smarter Athlet. Und wenn der das jetzt schlau durchzieht und wirklich das erste Mal zum Ende des Rennens in den Kameras eingefangen wird, dann wird der Kollege auch ganz vorne mit dabei sein. Mika Not natürlich, auch bin ich auch unfassbar gespannt nach seiner Vorstellung letztes Jahr, wo er ja leider Magenprobleme hatte und das Rennen ja wirklich mitbestimmt hat bis zu dem Zeitpunkt. Also, ich freue mich. Und auch coole Übertragungszeiten. Samstag, glaube ich, um 8 Uhr starten die Frauen und am Sonntag 8 Uhr unserer Zeit morgens starten die...
Ich glaube, eine Stunde später die Männer.
Stunde später?
Ja.
Oder die Berichterstattung beginnt um 8 und danach... aber das ist natürlich cool. Schön zum Frühstück, guckst es dann an.
Wieder Discovery Player und Attacke. Ja. Aber also ich bin auch gespannt. Wir haben ja gestern den Podcast noch mit Fred rausgebracht. What the Funk, könnt ihr alle nochmal nachhören. Da gibt Fred nochmal ganz viele Insights. Wo er auch gesagt hat, ganz klar, also das Heat-Prep-Ding, er hat es nicht übertrieben, sondern echt vorsichtig gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass er sich in Top-Shape fühlt gerade oder komplett ausgeruht. Und er sagt auch, mit der Hitze und der Luftfeuchtigkeit, die da ist, ist brutal, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ja da schon immer heiß, aber die haben halt gerade nochmal eine Heatwave in Singapur. Mhm. Und er sagt auch, du musst das Ding angehen. Also er hat gesagt, er wird fahren mit Core-Sensor und Herzfrequenz. Und es wird halt ein Individual Time Trial. Und der am besten paced, schießt das Ding ab. Und es gibt noch ein paar Neuigkeiten jetzt nach dem Podcast. Javier Gomez ist abgereist und Magnus Ditlev ist gestürzt. Die Facts gibt's auch noch als Neuigkeiten. Also schauen wir mal. Aber ja, ich bin auch mega gespannt, wie das Ganze aussieht. Und was da so passieren wird am Wochenende. Das wird auf jeden Fall ein super spannendes Rennen und mal gucken, ob Fred seinen Fluch des ersten Rennens, dass es schlecht ist, ablegen kann und einfach mit einem vielleicht Rennen, das er macht, wo er nur auf sich schaut und alles andere ist egal, vielleicht da mal ein gutes hinregen kann. Am Sonntag wissen wir mehr.
Naja, mal ein gutes klingt auch so, als hätte er noch keine guten Rennen gemacht.
Nein, mal ein erstes gutes Rennen.
Das Alles klar. Nee, weil das war, also wäre halt cool, wenn er an das Rennen.
Nee, Fred, das war echt, also ein gutes Rennen hat er noch nie gemacht.
Canadian Open, das wäre halt cool. Weißt du noch, Canadian Open, wo sie vorne rausgefahren sind, wo er auch mit Alistair Brownlee weggeballert ist. Also das wird jetzt natürlich nicht der Fall sein, weil wie gesagt, jetzt geht es eher darum, das Ganze schlau zu gestalten, play it smart. Und das wird er sicherlich hinbekommen. Aber wenn er dann am Ende dann irgendwann so wie letztes Jahr Chelsea Sedaro, die ist ja auch erst in der letzten Viertelstunde dann in der...
Von 10 auf 2 gelaufen.
Ja, unfassbar. Und bei den Frauen, auch nochmal ganz kurz betonen, ist Anne Reischmann von den Deutschen dabei. Hat sich, glaube ich, auch sehr gut vorbereitet, gemeinsam mit Imogen Simmons. Also das wird auch spannend sein zu sehen, was sie kann, weil ihr spielt das natürlich auch in die Karten, wenn das so ein individuelles Ding wird, weil sie ja auch so eine leichte Schwimmschwäche hat und danach dann einfach ihre Stärken beim Radfahren und Laufen ausspielen kann. Und ich glaube, wenn sie es schlau macht, dann kann sie auch das Feld von hinten aufrollen. Was ich dir auch noch fragen wollte, hast du das Video gesehen von der PTO, wo Detlef gestürzt ist?
Ja.
Und wie behutsam und wie achtsam er sein Rad in den Kofferraum getan hat. Ist gestürzt,
und auch noch
hat sich mehr oder weniger, ich weiß nicht, ich glaube das Handgelenk, das sah schon so aus, als wenn da ein bisschen mehr passiert ist.
Das sah schon böse aus.
Und Knie sah auch nicht so gut aus, obwohl der Sturz ja eher so ein bisschen unspektakulär klang. Er ist wohl über so einen Speedbump ausgerutscht. Aber wie er das Rad hingestellt hat, wie er wirklich steht, ist auch gut und ist auch der Lenker gut, was so jeder kennt, der irgendwie sein bestes Stück da hinten in den Kofferraum, lass das mal, den Lenker nochmal ein klein bisschen zur Seite, und damit da ja kein Kratzer rankommt, obwohl er gerade brutal auf die Schnauze geflogen ist. Und das sah jetzt nicht so aus, als würde er starten können, und selbst wenn er startet, das hat ja die Erfahrung auch gezeigt, meistens sind diese Stürze haben dann doch mehr Impact, als man denkt, und wenn das einfach nur Verspannungen sind, aber so diese Sturztraumata, die sorgen dann doch eigentlich immer dafür, dass du 2, 3, 4 Tage später nicht so performst, wie du performen könntest. Also da würde ich jetzt auch mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass er, glaube ich, für die Top 3, selbst wenn er an den Start geht, keine Rolle mehr spielt, weil das sah echt nicht gut aus. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht gar nicht startet. Und Javier Gomez, weiß man da irgendwie, warum er abgereist ist? Hast du da?
Ich habe nur gelesen, dass er abgereist ist. Ich kann dir nicht sagen, warum. Also noch keine Hot News. Keine Ahnung.
Aber Brownlee ist am Start, weil Brownlee ja auch dann, glaube ich, das Wochenende drauf in Südafrika starten will oder zumindest auf der Starterliste steht.
Er steht drauf überall. Also. Ich meine, Sam Long ist auch Oceanside geraced und ist jetzt in Singapur. Also. Da hat Fred auch nochmal erzählt, der Typ hat eine Energie. Also Race Singapur, fliegt einen Tag später nach Singapur, kommt an. Die Jungs wollten gerade los zum Schwimmen. Sam sagt, ey, wartet auf mich. Koffer hoch, runter, ab in den Pool mit den Jungs. Fred's Set mitgeschwommen, viel zu schnell für ihn. Danach nochmal Rad gefahren und danach noch abends laufen gewesen. Also der Typ ist irgendwie anders, der hat eine andere Energie.
Aber das sieht man auch schon, das ist so ein ADHS-Typ, oder? Also weil der auch vor der Kamera, der kann ja nicht ruhig sitzen und immer hin und her und auch so dieser ganz, ganz unruhige Blick und so. Ich meine, der kommt in 77.3, ist am Anschlag und rennt sofort zu seiner Family und will irgendwie das Kind haben und ist sofort wieder on fire. Also der Typ, wenn der nicht trainiert, dann ist der, glaube ich, wie so ein, weiß ich nicht.
Deswegen trainiert er so viel. Der muss irgendwo hin mit dieser Energie, die er hat. Also das ist,
Was ich sehr schön fand, weil ich da auch daran gedacht habe, dass ich das ja hier in Hamburg jahrelang gemacht habe, war wie die Athleten, die gecovert wurden in dem PTO-Video, was wir ja gerade besprochen haben, wo man halt auch sieht, dass Magnus Detlef stürzt. Und da siehst du ja auch die Szenen, wie Fred mit Rudi van Berg und Sam Long schwimmt. Aber da haben die ja so eine Aktion gemacht mit Schulkindern oder mit so einem Verein. Und das ist, finde ich, etwas, was auch viel mehr Impact hat, als man eigentlich denkt. Weil da muss man sich ja auch erstmal die Zeit für nehmen, in so einer Rennwoche zu sagen, okay, ich bin jetzt nochmal bereit, 1,5, 2 Stunden lang mit den Kids auf den Platz zu gehen und da ein bisschen Sport zu machen. Aber das habe ich tatsächlich schon sehr, sehr häufig jetzt festgestellt, auch bei Athleten, die jetzt teilweise sogar auch in der Spitze mit dabei sind in Hamburg, also jetzt in der entweder Altersklassenspitze oder aber auch teilweise bei den Profiathleten vorne mit dabei sind. Marcel Bobert zum Beispiel, Bolbert, der auch so schon auch 73 Top 5 Rennen gemacht hat und der auch aus diesem Hamburger Schulprojekt, Triathlon-Projekt hervorgegangen ist. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt, dein Anathlet Finn, den wir mittlerweile auch trainieren, der wird von Ruben trainiert, startet dieses Jahr auf Hawaii, war letztes Jahr Gesamt 5. oder 6. beim Ironman Portugal, Qashqai, Amateurrennen. Und der ist halt auch das Schulprojekt mitgelaufen. Und der war bei mir damals, als ich in Blankenese war, am Gymnasium. Und habe ich mit dem Sportleistungskurs halt dieses Triathlon-Projekt gemacht und habe dann mit denen auch mal, weil es halt ein Leistungskurs war, auch Laktatdiagnostik gemacht. Und er hatte damals eine gebrochene Hand und konnte nicht mitmachen und war halt so total traurig und fand aber so diese Geschichten, die ich erzählt habe von Hawaii und von der Sportart, fand er so cool, dass er dann halt wirklich mit Triathlon angefangen hat und sich dann als 22-Jähriger das erste Mal für Hawaii qualifiziert hat und jetzt als 24-Jähriger das zweite Mal für Hawaii qualifiziert hat.
Schon krass.
Und wenn dann natürlich noch so die absolute Weltspitze dabei ist und sich Zeit für die Kids nimmt und denen halt einfach erzählt, um was es geht und das dann auch noch so eine internationale Truppe ist, das ist schon etwas, was ich extrem cool finde und was auch wieder so eine coole Aktion von der PTO ist. Also ich meine, Ironman macht sowas natürlich auch, aber wirklich so die Top-Athleten zu den Vereinen oder zu den Schulen zu bringen und dann den Communities ein bisschen was zurückzugeben oder was zu erzählen, das ist, finde ich, richtig, richtig cool, weil die sind natürlich für die. Ja, ich meine, das hast du ja auch gesehen, wie die kleinen Kinder dann die angehimmelt haben und der eine hatte dann sogar schon eine Oakley auf beim Laufen und sowas alles und dann der andere ganz aufgeregt, ja, wollt ihr noch laufen, dann komme ich mit euch mitlaufen. Der war dann aber auch schon ein bisschen älter, der war so 13, 14 wahrscheinlich. Aber das finde ich extrem cool und da hat man auch wieder gesehen, wie viel Spaß die daran hatten. Also auch Fred zum Beispiel auch, ich meine, das ist jetzt blöd, dass wir ihn immer erwähnen, aber dadurch, dass wir ihn halt auch so gut kennen, weißt du ja auch, dass dem das einfach total Spaß macht, mit den Kids da sowas zu machen und wie sie dann gleich, oh, coole Oakley hast du und wo er dann meint, ja, wollt ihr die aufsetzen? Nee, haben sich das dann doch nicht getraut und das ist schon irgendwie, das ist, glaube ich, echt extrem viel wert und ich glaube auch tatsächlich für die Athleten, weil man ja, wie gesagt, schon immer so, diese Woche ist ja immer sehr durchgetaktet und die haben mittlerweile auch relativ viele Pressetermine und sowas alles. Aber ich glaube, das holt dich dann auch nochmal so ein bisschen runter und ich glaube, dass du von den Kids auch sehr, sehr viel Energie zurückkriegst, die dir dann vielleicht auch so die Tage vor dem Rennen auch so ein bisschen hilft, mal so ein bisschen wieder runterzukommen und dann im Rennen auch nochmal so 1-2% extra freizusetzen, weil du genau weißt, dass die Kids da auch an der Seite stehen werden, weil die werden natürlich, Rudi van Berg war dabei, Imogen Simmons war dabei, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war.
Ich glaube, Jocelyn McCauley.
Genau, die werden natürlich dann nochmal so besonders angefeuert. Und das hat mir gut gefallen. Das fand ich cool. War schön zu sehen.
Ja, sowas ist immer mega. Also wenn du irgendwie was zurückgeben kannst und dann Leute motivierst. Also es muss ja nicht mehr sein, dass die dann Triathlon machen. Aber ich glaube, wenn irgendwie Profisportler zu Kids kommen und erzählen und diese Geschichten, das löst ja bei Kids was ganz anderes aus, als wenn du das jetzt uns erzählst irgendwie. Ja, haben wir schon alles gesehen. Ja, Hawaii war ich schon mal cool. Aber erzähl mal, ja, okay. Und bei Kids ist ja, die haben dann große Augen und dann ist ja so eine Oakley einfach schon was total Besonderes. Das sieht man daran, dass sie sich da nicht trauen, die aufzusetzen. Und das ist halt natürlich auch, also auf beiden Seiten. Einmal super cool als Profi, dass du auch das Gefühl hast, du kannst da jetzt auch was zurückgeben und kannst vielleicht auch was bewirken, dass so Kids einen aktiven Lebensstil irgendwie haben und das cool finden. Und wenn von den 20 oder 25 oder 30, die es dann da waren, irgendwie 5 oder 10 irgendwie Leistungssport machen, weil sie es geil finden, dann hat sich ja schon sowas von rentiert,
voll,
diese Stunde total zu opfern irgendwie. Und wie du sagst, ich glaube, in so einer Race Week, die natürlich voll ist, aber du hast ja auch nichts anderes zu tun, außer irgendwie die Termine, die du hast, dein Training und sonst liegst du auf dem Hotelzimmer. Und wenn dann alle irgendwie so eingebunden werden von der PTO, dann ist es da ja auch wieder für alle gleich. Und dann ist es ja was total Cooles. Also super, super gut. Fred hat auch erzählt, dass in Singapur diese Community einfach super hilfreich ist, dass da Leute sich anbieten, ja, ich kann dich von da nach da fahren oder ich kann dir das holen und das und dann willst du noch was wissen, ich kann dir das zeigen. Also, dass die ultra hilfsbereit sind da und einfach richtig, richtig Bock auf dieses Rennen haben. Also, das hat er auch gesagt, das erlebst du halt sehr, sehr selten. Das ist halt dann schon besser, als wenn du irgendwie in Dallas bist. So, wo er sagt so, ja, PTO Race in Dallas. Also er hofft, dass er nicht wieder in Dallas racen muss.
Ja, wobei diese Community, das ist ja generell eigentlich, finde ich, im Sport, gerade wenn du dann als Profisportler irgendwo hinkommst, das habe ich in den USA eigentlich auch immer so empfunden oder auch in Australien, dass dir da schon extrem hilfsbereit gegenübergetreten wird und dass du sofort eigentlich dann in den Trainingsgruppen integriert bist und dass sie die auch dann versuchen, irgendwelche so dieser Homestay, das kommt ja auch ganz klassisch aus den USA, dass du dann da wohnen kannst, dass sie dann noch keine Kohle haben wollen und das ist ja teilweise wirklich absurd, dass du die Leute noch gar nicht richtig kennst und die dann am ersten Wochenende sowas bei mir in Flagstaff bei Paul Brinkman, dass Paul dann gesagt hat, hier übrigens ist der Schlüssel, pass du mal auf den Hund auf und ich kannte die einen Tag und dann war ich da in Flagstaff, ich habe da ja in der Garage gewohnt, aber die Garage war halt eine absolute Nobelgarage, wo oben halt das ganze Dachgeschoss ausgebaut war wo schon Jorban Sintballe gewohnt haben, wo Simon Whitfield schon gewohnt haben. Also das war halt einfach so ein Triathlon-Nerd oder ist er wahrscheinlich immer noch. Aber die kennen dich gar nicht und die trauen dir dann erstmal Haus und Hof an quasi und dann kümmerst du dich.
Ja, der Hund passt schon auf.
Der Hund passt schon auf. Weido hieß der.
Weido.
Also das ist finde ich in den USA eigentlich ähnlich und ich glaube auch, da muss man auch sagen, auch bei sich selber, also wenn jetzt irgendwelche Athleten hierher kommen, wären hilfsbereit und würden sagen, ey komm, du kannst mit uns da und da lang fahren. Also das finde ich ist ja eigentlich auch so das Coole an dem Sport und insbesondere auch nochmal am Triathlon, dass du einfach dieses coole Miteinander hast und das siehst du ja auch ganz häufig, finde ich, auch auf Social Media, dass dann irgendwelche Amateurathleten, Profiathleten anbieten, ey, hier, ich kann euch irgendwie einen guten Ride zeigen oder du kannst hier mit ins Schwimmbad kommen und sowas alles, also das ist schon, aber klar, in so einer Stadt wie Singapur kommt einem das dann auch nochmal bewusst wahrscheinlich anders vor, weil es halt einfach so eine Riesenstadt ist und so eine klassische asiatische Metropole ist. Aber ich freue mich richtig auf das Rennen. Das wird, ja, wie wir es ja schon gesagt haben, es geht jetzt echt Schlag auf Schlag. Ne? Das Wochenende drauf ist dann auch schon wieder Ironman Südafrika, dann das Wochenende drauf ist auch schon wieder der Ironman Texas. Also jetzt jagt echt ein Highlight das andere.
Solange die Rennen so bleiben wie Oceanside, bin ich dabei. Also das muss ich auch nochmal sagen, das ist eigentlich das Beste, was passieren kann, ist so dieses, nicht wenn immer der Favorit gewinnt und es irgendwie schon vorher klar ist, sondern wenn so Underdogs, die irgendwie schon abgeschrieben sind, wie sind Sanders, dann auf einmal doch wieder, also ich weiß es, Sam Long ist da vorbeigefahren, ist dann aus der Wechselzone rausgelaufen, ist 11 Sekunden schneller gewechselt allein. Dann dachte ich, ach ja, gut, kannst du eigentlich hier auch schon wieder ausschalten, ist das Ding gegessen. 2 Kilometer später hat Sanders oder 1,5 Kilometer später hat Sanders die Lücke zugepresst, ist zugerannt und zieht direkt durch und rennt Sam Long weg. Und dann dachte ich, oh, was passiert denn hier? Und das macht natürlich richtig, richtig Spaß, wenn Sport diese Geschichten schreibt. Einfach wie eben jetzt dann, um auch da nochmal drauf zurückzukommen, wie mit Mark Cavendish, wenn alle ihn abschreiben und dann kommt er nochmal wieder, bekommt eine Chance im Quickstep-Team, ohne einen Vertrag, muss ich selber einen Sponsor besorgen, verdient er kein Geld, der Lefebvre gibt ihm eine Chance, wird nicht für die Tour nominiert. Dann wird der eigentlich nominierte Sam Bennett krank und er darf doch noch zur Tour fahren und gewinnt dann da 4 Etappen und stellt diesen Rekord ein mit 34 Toursiegen von Eddy Merckx. Das sind so, es gibt einfach so Geschichten und so Heldengeschichten und so, keine Ahnung, die gibt's einfach nur im Sport. Also die schreibt halt einfach nur der Sport und das ist doch eigentlich das, was das Allergrößte ist. Also ich finde, das sind die coolsten Sachen. Und was man ja auch merkt, oder ja, es ist jetzt so ein anderes Thema noch, was man nochmal aufmachen könnte, aber so dieses Ding, ist es so, wenn irgendwie Profis aufhören oder irgendwie noch ewig weitermachen, dann wird ja immer diskutiert, oh, jetzt macht er sich die Karriere kaputt und hat sein Ende nicht gefunden und keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist so diese Erfolge, wenn du mal Weltmeister warst, warst du mal Weltmeister, so, ne? Das bleibt irgendwie für immer. Und dann liegt das natürlich auch immer noch daran, was sind das für Typen? Also bestes und mein Lieblingsbeispiel ist ja einfach, es ist immer noch bei uns mit Abstand die am meisten gehörteste Episode, ist die mit Thomas Hellriegel, der auch einfach Hell on Wheels, der auch immer noch so ist wie früher, der diese geilen Geschichten hat und auch immer noch sagt so, geh mir weg mit der Scheibenbremse, Felgenbremse ist viel besser. So. Und das zeigt es auch nochmal, dass wenn du einfach ein Typ bist, ein Typ bleibst und einfach so, ah, das ist einfach gut. Das mag ich.
Da müssen wir nochmal, wo wir Typen sind, müssen wir einmal das größte Gerücht, was du ja auch schon gehört hast und was ich ganz spannend fand, weil wir haben ja darüber geredet.
Das größte Gerücht, jetzt machst du mich neugierig.
Dass Sanders, er spricht ja immer nur ganz mystisch von seinem Team. So, dass das Team um ihn herum so perfekt ist. Und ich habe ja, das haben wir, glaube ich, auch besprochen, dass wir zwei das waren, vor ein paar Monaten, also nicht im Podcast, aber wir haben, glaube ich, so darüber geredet, dass ich gesagt habe, der perfekte Trainer für Sanders wäre meiner Meinung nach Jan Frodeno, weil Frodo weiß, wie es funktioniert. Also das weiß er ja von Dan, weil dann brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, dass er der beste Trainer im Triathlonsport aktuell ist, was die Langdistanz anbelangt, Halbdistanz anbelangt. Laura Lindemann wird zeigen, was die olympische Distanz anbelangt. Der weiß, was er macht. Frodo ist ein extrem schlauer Typ. Lionel himmelt Frodo an. Also ich meine, der hängt per Poster an der Wand. Die beiden mögen sich.
Aus der Bravo, weiß man, das Poster.
Genau, Starschnitt hängt vor seinem Laufband. Und die beiden mögen sich, das hat man im Allgäu gemerkt. Und ich glaube, Frodo könnte das bei Lionel auch gut machen. Und ich habe die Gerüchte gehört, dass tatsächlich Frodo derjenige ist, der ihn trainingstechnisch berät.
Wirklich?
Ja, ich dachte jetzt eigentlich, das kam so ein bisschen aus der Girona-Bubble.
Ich habe das noch nicht gehört. Das Gerücht ist für mich, ich höre das jetzt zum ersten Mal, ehrlich gesagt.
Ach, das finde ich spannend, weil ich hätte gedacht, dass du das auch schon gehört hast, weil mir wurde es wirklich vom ominösen Basti zugetragen, der geschrieben hat, das wäre ja wirklich, der hat mir das auch so, also auch außer Frage, so unter dem Motto, das ist, und dann meinte ich, Basti, woher weißt du, ich habe das in Girona irgendwie mitbekommen. Und für mich war das halt so, dass ich gedacht habe, krass, das wäre, weil für mich wäre das eigentlich nur eine logische Konsequenz.
Wir können das einfach Frodo, ja festlegen. Frodeno ist jetzt Frodo, der Trainer von Lionel Sanders.
Nee, aber das war wirklich,
also wenn das wer confirmen kann hier von den Leuten, die zuhören, dann schickt uns doch mal eine PN. Also wäre für mich, wie gesagt, komplett neu. Ich höre das gerade das erste Mal, dieses Gerücht.
Aber für mich wäre es total schlüssig. Für mich wäre das total schlüssig.
Wäre nicht nur schlüssig, das wäre der absolute Oberhammer.
Und auch ganz, ganz ehrlich, das war so ein Gedanke, den ich gemacht habe. Da haben wir uns, glaube ich, auch im Podcast drüber unterhalten, dass Lionel doch erzählt hat, jetzt laufe ich hier die 3x3 Kilometer im 3,20er Schnitt und früher bin ich 3x5000 gelaufen und dann ging es beim letzten 5000er darum, 15 Minuten zu knacken. Da haben wir doch drüber geredet, oder? Man weiß gar nicht mehr, über was man redet, weil man so viel redet. Aber ich wollte nur sagen, in dem Moment, wo er halt gesagt hat, jetzt laufe ich hier 3x3 Kilometer in 3,20, dachte ich nur, ist doch total smart, weil das ist ja genau die Race Pace, die er laufen muss, um vorne mit dabei zu sein. Und was ist er gelaufen? Eine 1:10:40. Also es ist genau diese 3:20er Pace, das, was er vorher trainiert hat, was auch einfach wieder ein Zeichen dafür ist. Du musst das trainieren, was du im Rennen nachher umsetzen willst. Und das ist ja auch so eine klassische Einheit. 3x3 Kilometer, die könnte auch, ich weiß gar nicht, ob Perfretti nicht auch schon mal gelaufen ist. Also mich würde es nicht wundern, wenn im Oktober in Kona in Frodo nicht nur als TV-Kommentator dabei ist, sondern auch das. Und wie geil wäre das? Alter Schwede, wäre das.
Ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen, dass der.
Doch. So, das passt doch perfekt.
Ja.
Die beiden mögen sich. Und
ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich habe das noch nie gehört. Deswegen überrollt mich das gerade so. Weil ich will es halt richtig feiern. Und es wäre natürlich auch geil, wenn das weiter so einfach ein Geheimnis bleibt und dann erst revealed wird, wenn Sanders Kona gewinnt.
Nee, vorher, weil dann weiß man so, wie sich dann die anderen schon in die Hose machen.
Ach so, ja.
Oh. In dem Moment, voll natürlich.
So Macker-Style, wie damals. Oh, das
ja, weil sie halt einfach ganz, der weiß halt, wie es funktioniert, das hat er mehrfach bewiesen. Und ich kann mir das auch echt vorstellen, dass dann irgendwie Lionel so am Ende des Jahres echt fertig war und dann hat er irgendwie Frodo eine E-Mail geschrieben oder wahrscheinlich haben sie auch die Telefonnummern und hat geschrieben, ey Mann, was soll ich jetzt machen und trainingsmäßig und dann hat Frodo dann doch gerade ein bisschen Zeit, dann sagt er, du Lionel, eigentlich, ich kann dir da so ein paar Tipps geben. Und das ist ja auch für Frodo, ich meine, wie cool ist das auch für Frodo?
3x3 Kilometer in 3,20.
Ja, schwupps, läuft da den 3,20er Schnitt in Oceanside durch. Das passt so gut zu meinem Gedanken, den ich vorher schon hatte, dass dieses Gerücht auch irgendwie so ein Ausrufezeichen hat und dass es mich nicht wundern würde, wenn das tatsächlich der Fall wäre.
Wenn das der Fall wäre, dann you heard it here first. Und wenn nicht, dann vergesst das schnell wieder.
Denk mal, Apollo Creed, Rocky Balboa Story, weil ich meine, Lionel Sanders ist die Reinkarnation von Rocky Balboa. Und Rocky Balboa wurde dann von Apollo trainiert. Apollo war auch Weltmeister und hat dann Rocky wieder zum Weltmeister gemacht. Das wäre wie Apollo Creed ist.
Ich hoffe da nur eins, wenn das wahr ist, hoffe ich nur, dass da irgendwo im Hintergrund die Filmkameras laufen und dass es darüber eine Doku oder einen Film gibt, der heißt dann auch direkt Sanders 4 oder so. Oder war das Rocky 4 mit...
Passt auch richtig gut, weil die Laborratte der Ivan Drago, das sind dann halt die Norweger. Das passt doch perfekt. Das sind die Norweger, das ist Gustav Iden, wo alles gemessen wird und alles ganz genau. Und dann kommt
12 Chorsensoren und noch eine Chorsensorpille hinten rein. Hast du das Video gesehen von Blumenfeld?
Nee, habe ich nicht.
Das Video startet das neueste. I'm back on YouTube and I have here a pill. That's the core sensor that goes in my bag. Und dann haben sie noch Core-Sensoren an die Stirn, also überall. Das ist, ja, das ist, wie ja, du sagst, das ist die Laborratte.
Ivan Drago.
Und immer Gustav messen, Eden messen, messen.
Featuring Ivan Drago.
Und, nein, und Sanders läuft 3x3 in 3,20 die Treppen hoch.
Geil.
Hey, Nils, wenn das alles aufgeht, dann nenne ich dich nur noch, dann begrüße ich dich nur noch mit das Orakel.
Das ist ja nur ein Gerücht, was an mich herangetragen wurde und was für mich total Sinn macht.
Ich finde es gut, wir sollten öfter über Gerüchte reden.
Es ist doch auch ominös, so dass er immer nur von seinem Team spricht, aber keiner weiß genau, wer ist das Team. Also klar ist das irgendwie der Schwimmtrainer, den ich aber auch extrem cool finde. Und dann Aaron heißt seine Frau, glaube ich, oder? Ja. Aaron, seine Frau. Ja. Und dann sage ich dir, Frodo sitzt da mit seinem Espresso und schreibt die Pläne. Das wäre sensationell. Ich finde das eine richtig gute Idee.
Ja. Ich würde es sofort unterschreiben und ich würde das Duo buchen. Sofort. Geil. Also das, aber so nochmal, weil ich eben drauf zurückgekommen bin, wo ich gesagt habe, das ist so ein bisschen wie Macker-Style, wenn sie es dann vorher ankündigen würden, schon mal irgendwie die Leute Angst machen und so. Das hast du ja noch in deiner Karriere voll mitbekommen, oder? So dieses... Das gab's ja früher.
Also der Comic.
Ja, so dieses, und es gab's ja früher gar nicht. Macker war ja so der, und Fares ja auch. So vorher, die mit, im Interview schon so mit Seitenhieben gegen die Konkurrenz ausgeteilt haben und so. Das hast du ja jetzt fast gar nicht mehr. Es gab ja nochmal einmal diesen Diss-Rap-Battle von Sam Laidlaw da bei dem PTO, wie hieß der? Collins Cup.
Sanders.
Genau. Mhm. Collins Cup, Sam Long und Sanders, wo es dann eskaliert ist. Und das war ja dann ein bisschen zu viel. Und seitdem hast du ja sowas gar nicht mehr gehört. So, jetzt erzähl mal, wie war das früher? War das auch bei euch so, dass es sowas gab? Oder war das halt nur dann auf großer Bühne irgendwie Sanders, Fares, Stadler? Oder habt ihr auch so in der zweiten, dritten Reihe, gab es da auch schon so Smack Talks?
Nee, die zweite und dritte Reihe, die hat ja keinen interessiert. Nee. Also, was natürlich, aber da haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet, wer halt wirklich sich immer richtig hops genommen hat vorm Rot, weil Rot war halt einfach das Rennen in Deutschland, als es noch der Ironman Europe war, waren ja immer Lothar und Zacky Boy, die haben sich ja richtig ans Bein gepinkelt, also das war auch wirklich krass und die haben sich auch beide nichts geschenkt, weil die auch beide aus der gleichen Gegend kamen. Lothar kommt ja aus Worms und Zacky Boy ja aus Koblenz, das ist ja beides direkt um die Ecke. Ist, glaube ich, beides sogar auch Rheinland-Pfalz, auch wenn ich jetzt vermutlich von einigen Geografielehrern einen auf den Deckel kriege. Aber du kommst aus der Region, ist es? Also was heißt, du kommst aus der Region? Aber Köln-Koblenz ist ja nun mehr oder weniger...
Ist ja nur eine Stunde.
Ja, aber Köln-Koblenz ist ja mehr oder weniger...
Und Worms ist dann nur nochmal 2,5 oder so. Also
nee, aber Koblenz ist doch schon Rheinland-Pfalz, oder?
Ja.
Oder nicht?
Ja.
Genau. Und Worms ja auch. Also insofern passt das schon. Aber da war schon immer so ein richtig cooles Battle. Die zwei haben das eigentlich auch immer echt sehr, sehr kultiviert. Immer so der Kampf um die Krone in Rot. Und nee, also da war zweite, dritte Reihe, das hat keinen interessiert. Also das war nicht. Und dann klar, Norman bei McCormick und Fares war es ja auch sehr einseitig. Da hat ja eher sich dann immer McCormick tierisch auf Fares eingeschossen. Und irgendwann war das tatsächlich mal so schlimm, dass, glaube ich, Fares Mama oder so sich eingeschaltet hat.
Echt?
Und gesagt hat, dass doch Chris McCormick jetzt bitte seinen Sohn mal ein klein bisschen in Ruhe lassen soll.
Geil, das habe ich noch nie gehört.
Das war im Vorfeld vom, ich glaube, das war im Vorfeld vom Ironman Frankfurt. Da hat dann McCormick halt dermaßen auf die Kacke gehauen. Das muss 2008, 2009 gewesen sein. 2009 war das Jahr, wo ich auch ein gutes Rennen hatte. Ja, ich glaube, es war 2009. Genau, und da war immer High Life, also das war schon cool und ich finde das auch cool, das gehört euch auch irgendwie ein klein bisschen dazu und jetzt hast du ja schon irgendwie so, ja, wer ist das? Sam Laidlaw ist eigentlich so der Einzige, der, würde ich sagen, so ein klein bisschen polarisiert und dabei dann teilweise halt auch irgendwie ein bisschen, ich finde auch irgendwie ein bisschen auch unglücklich rüberkommt, weil es,
ja.
Ich finde auch nicht so, in letzter Konsequenz auch nicht so authentisch wirkt. Weil ich finde,
oh, aber fandest du Macker sympathisch? Also ich fand Macker auch nie sympathisch, muss ich sagen. Also
nee. Der ist, sympathisch finde ich den auch nicht. Aber was der natürlich ist, das ist natürlich ein Typ, ne? Also das ist schon ein Typ, das kann ich jetzt bei Laidlaw noch nicht sagen, weil ich ihn live noch nicht erlebt habe. Aber Chris McCormick ist schon so ein Typ, wenn der irgendwo die Bühne betritt, dann dreht sich auch jeder um. Also dann, das ist dann schon so, dass du denkst, Halleluja, wer ist denn das? Und ich glaube, bei Laidlaw ist das vermutlich jetzt eher erfolgsbedingt, dass du weißt, ach guck mal, da ist der Nizza-Champ. Aber ich weiß nicht, ob der ansonsten auffallen würde, das kann ich nicht beurteilen. Aber ja, ich finde aber auch dadurch, dass es jetzt gerade auch so bei der PDO ja irgendwie auch ein bisschen so eine Klassenfahrt ist, wo sie sich halt alle 3-4 Wochen wieder treffen, würde es da ja vermutlich auch gar nicht so passen, weil du hast echt das Gefühl, dass die sich einfach auch echt mögen, alle auch irgendwie alle respektieren und dass sie sich ja dann auch extrem freuen, sich wiederzusehen. Aber generell ist es natürlich so, dass das bereichert natürlich total, ne? Finde ich.
Du hast Diskussionsstoff. Also ich feiere es natürlich viel mehr und finde es auch viel geiler für die Stimmung da natürlich. Wenn die sich alle freuen, sich zu sehen und es ist cool und jeder kann mit jedem da, ist natürlich für so ein Event und auch unter den Profis eine viel geilere Stimmung und dem Sport auch nach außen hin erstmal viel zuträglicher. Aber mehr drüber geredet gibt's natürlich, wenn du einen hast, der irgendwie über die Stränge schlägt dem Collins Cup Ding, dass das Interview da mit diesem Rap eskaliert ist, wie viel wurde darüber berichtet und auf einmal hast du auch dann vielleicht nochmal 2-3 überregionale Medien oder über Triathlon, nicht regionale, aber die also breiter aufgestellt sind, die darüber berichten und nicht nur die Fachmedien, und du hast halt sofort eine größere Reichweite für den Sport, ob das dann immer positiv, negativ ist, was auch immer, aber es wird darüber gesprochen. Das finde ich immer ganz faszinierend und das ist, was ich immer das Gefühl habe, wo ja auch oft drüber gesprochen wurde, dass das früher mehr gab irgendwie. Aber es war natürlich, wie du jetzt sagst, deswegen meine Nachfrage, auch eigentlich dann eher ein paar Einzelpersonen immer vielleicht, die das gemacht haben, ja, nur die Spitze. Genau. Und wenn du jetzt sagst, so bei euch, für euch hat sich gar keiner interessiert, deswegen musstet ihr da auch gar nichts machen oder das wäre eh nie an die Öffentlichkeit gekommen. Nee. Von daher.
Aber ich meine, das war ja auch wirklich so, beim Collins Cup war ja auch das Krasse dann, dass die drei im Heat waren, also diejenigen von euch, die jetzt nicht so drin sind, da hat halt Sam Laidlaw ziemlich über, ich glaube, Sam Long hergezogen und die drei wurden im Vorfeld interviewt und das war das Rennformat, wo halt immer drei Leute Einzelrennen gemacht haben. Und da hat Sam Laidlaw halt echt ja ganz schön draufgehauen. Und dann hatte er doch im Rennen dann diese Magenprobleme. Und dann sind doch Sam Long und Sanders auch noch an ihm vorbeigelaufen. Und das ist natürlich Höchststrafe, ne? Wenn du halt wirklich einen auf dicke Hose machst und dann gehst du auch noch auf der Halbdistanz und die zwei Rennen an dir vorbei, was das halt auch für eine Genugtuung für Sam Long in der Situation gewesen sein muss. Aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Also Laidlaw ist schon noch am Start, oder? Jetzt
ja, in Singapur. Ja, der ist da. Ja.
Also das wird dann ja auch interessant sein zu sehen. Miami war dann ja auch noch nicht so der Auftritt, den er sich vermutlich erhofft hatte. Das muss ich sagen, geht tatsächlich bei der PTO, finde ich, ganz gut auf. Also ich finde es auch so ein bisschen, also dass die Übertragung nicht gut war in Miami, das brauchen wir nicht mehr zu besprechen. Muss man sehen, ob das jetzt in Singapur irgendwie revolutionär anders ist. Aber was ich halt tatsächlich gut finde, und das ist irgendwie das, was sie auch schaffen wollten, dass halt schon immer die gleichen Charaktere wieder am Start sind. Und dass du halt zu den Startern oder zu den Hauptprotagonisten, die Top 15, Top 20, die halt immer da sind, dass du halt immer irgendwelche Geschichten dann halt vor Augen hast. Und da sind natürlich jetzt auch so, ja, der Sport schreibt halt coole Dramen, wenn du jetzt einen Detlef hast, der vermeintlich der Überflieger ist und jetzt rutscht er halt über so eine Speedbump aus und ist halt raus. Und du weißt ja auch nicht, wie sich das auswirkt. Also wenn er jetzt tatsächlich ein paar Wochen lang nicht schwimmen kann, weil irgendwie seine Hand gebrochen ist oder was auch immer, das ist dann, rot ist schon noch ein bisschen hin, aber das hat dann, kann schon noch Auswirkungen auf die Saison haben. Da sieht man halt einfach auch, wie schnell das ist, ne? Das hatte ich jetzt selber auch mit einer Athletin von mir, die wirklich einen super Winter hinter sich hat, einfach Topform ist, also auch immer noch in Topform ist, aber dann irgendwie doofe Kurve auf Mallorca im Trainingslager, fährst über einen Stein, hast einen Platten im Vorderrad, realisierst es nicht, rutscht weg. Schwupps, hast du dir einen Finger gebrochen und da musst du halt umplanen und dann musst du halt gucken, okay, was machst du jetzt und wie schaffst du das, dass du trotzdem irgendwie deine Kraft aufrechterhältst und das ist halt so ein schmaler Grat. Ja. Du kannst in absoluter Topf, also wie wir es immer sagen, das Ziel ist es wirklich gesund am Start zu stehen. Und wenn du das schaffst, dann hast du schon einfach extrem viel gewonnen. Das ist schon schwer genug. Und je mehr du in der Weltspitze bist, desto schmaler ist dieser Grat zwischen Superstar und Failure. Mega spannend. Also ich finde, das ist einfach, ist cool.
So sieht's aus. Richtig, ja, richtig, es ist, richtig gut. Ich kann da ja auch ein Lied von singen. Also mal gucken. Ich wie gesagt, ich war noch nicht wieder laufen. Aber das Radfahren jetzt bei diesem Wetter, oh, das ist einfach geil. Und man merkt schon, dass die, wenn man dann auf einmal mehr Rad fährt wieder, dass dann auch die Radform wieder hochgeht, man sich besser fühlt auf dem Rad, sich wohler fühlt. Und
ja, du bist ja auch in Form.
Ja, ja, ja. Und ich habe auch Bock, jetzt das TT bald wieder auszupacken. Das ist jetzt gerade, ich habe jetzt die Woche den Lenker nochmal zu Lasse geschickt, der wird jetzt nochmal lackiert und dann das Ding einmal komplett wieder fix machen, wieder entstauben, richtig sauber machen und dann geht's
los. Lässt du nicht weiß oder was? Ich fand das ja ganz geil. Das war ja so ein Eyecatcher.
Ja, warte. Einfach
von 100 Kilometer Entfernung gesehen hat, dass es, du machst ihn pink.
Rot. Nein, Quatsch. Nein. Nee, weiß bleibt er nicht, weil das Problem war daran, dass der so, er war ja einfach Alu und dann so die ganzen Fingerabdrücke und wenn du mal dreckige Finger dran gefasst hast oder so oder mit Gels, dann sah der halt relativ schnell all aus und das wollen wir natürlich nicht. Soll ja, schön shiny und gut aussehen, das Ding. Das ist ja ein Highlight.
Ja, und ich hab dir schon erzählt, wo wir gerade auch bei den Kindern und Vorbild für Kinder, weil Plattfuß fällt für mich weg, bin ich echt ein bisschen, muss ich auch echt sagen, bin ich ein bisschen traurig, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Weil es ja meine alte Hut ist und weil, glaube ich, auch die Strecken wirklich für mich dadurch bekannt wären und ich einfach auch Bock gehabt hätte, da mal 100 Kilometer zu graveln. Das habe ich auch noch nie gemacht. Also so lange bin ich noch nie auf dem Gravelbike gefahren. Aber an dem Tag des Matschfuß ist halt auch das Zehntel, was halt hier in Hamburg immer vor dem Hamburg-Marathon stattfindet. Eine Riesenveranstaltung für die Kids. Der Name sagt es schon, 4,2 Kilometer werden gelaufen, wird von den Schulen organisiert. Und da rennt der Junior mit. Und da ist natürlich ganz klar, da kann ich nicht den Matschfuß fahren, weil das ist halt so der, da will ich an der Strecke stehen. Das hat ganz klar Vorrang.
Und außerdem, Kaspi hat ja auch, hast du erzählt, Intervalle gemacht. Also, ihr habt ja richtig Morning Runs, Fred Funk Intervalle gelaufen und so. Also
Fred Funk Spezial, weil er hat Fred ja kennengelernt. Und Fred hat mit ihm, als wir hier unser Off-Season Race gemacht haben, war ich mit ihm und T.O. ja noch einen Kaffee trinken, da war Kaspi dabei. Und dann hat Kaspi Fred halt immer zu irgendwelchen Sprintduellen herausgefordert. Und Fred ist, der ist ja einfach da, hat er auch Bock drauf. Das ist, merkst du auch wirklich, dass das jemand ist, der safe ein richtig guter Papa werden wird, weil er selber noch so ein großer Junge ist. Und dann haben sie sich halt beim Laufen immer duelliert und dann wollte Kaspi tatsächlich mit mir trainieren. Das war echt krass. Er hat gesagt, Papi, ich möchte mit dir jetzt trainieren. Und dann habe ich gesagt, komm, machen wir Fred Funk Spezial. Das ist auch eine meiner Lieblingseinheiten, 1-3 gesteigert. Und dann sind wir hier im Park zweimal eine Runde, 1-3 gesteigert. Ich habe gesagt, langsam, mittelschnell. Habe dann auch nochmal von einem australischen Triathlon-Trainer, einem der besten Trainer oder erfolgreichsten Trainer der Welt gesprochen. Moderate, Medium, Fast, Brad Sutton. Und dann habe ich mit Kaspi Brad Sutton Training gemacht. Dann ist er immer eine Runde locker. Eine Runde mittel, eine Runde schnell, damit er natürlich, weil das ist ja für die Kids die größte Herausforderung.
Pacing, ja.
Dass er nicht, weil die rennen ja alle los wie die Feuerwehr. Und dann ist nach einem Kilometer natürlich der Ofen aus. Und ich finde das 4,2 Kilometer.
Ist schon ordentlich, das ist krass.
Es ist richtig lang. Das ist, und ich glaube, dass tatsächlich sogar auch schon Vorschüler mitlaufen. Also, Kaspi ist ja jetzt in der ersten Klasse, aber ich glaube, sogar in der Vorschule sind einige dabei.
Und bis wann geht das dann? Wie alt sind die Ältesten dann?
Ich glaube sogar Oberstufe. Und das ist dann richtig, also da laufen dann richtig auch so die Leichtathleten mit. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn irgendwie in der Oberstufe das Ding im 3-10er-Schnitt weggeht. Und das Coole daran ist tatsächlich, Start und Ziel ist wirklich der Original Start und Ziel vom Marathon. Das ist ja alles schon aufgebaut. Und das findet halt am Samstag statt. Und da will ich natürlich dabei sein. Also das wird cool werden. Da freue ich mich drauf. Und Hauptsache ist, er rennt das Ding durch, hat Spaß. Aber das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich fand das halt krass, dass er...
Ah, mit dem Coach, der wird nochmal eingestellt vorher.
Naja, aber ich... Nein, aber das kam ja von ihm. Da kommt echt, und das wäre mir niemals eingefallen, zu sagen, ich will trainieren. Das hat er von seiner Mama. So dieses, nee, ich will mich da gut drauf vorbereiten. Das kam halt echt von ihm. Und habe ich dann Fred auch gleich geschrieben, dass Kaspi dann auch... Fand er richtig gut. Das Fred Funk Spezialtraining hat er geschrieben. Du, das fand ich richtig genial. Und da war ich überrascht, die letzte Runde, die er dann schnell gelaufen ist, das war echt 4,15er Schnitt. Das war dann so, ich bin da hinterher gerannt und dachte, ich sag mal, Kaspi, jetzt mach mal locker. Und dann ist er da echt so wum, 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 wum. War natürlich danach auch völlig fertig, aber es hat richtig, richtig Bock gemacht.
Last one, fast one. Auch wie Fred.
Last one, fast one. Ganz genau, last one, fast one. Also insofern, ja, aber nichtsdestotrotz hätte ich extrem viel Spaß gehabt, mit dir den Machos zu fahren, aber.
Ah, du hast Wichtigeres zu tun. Das ist,
ach, voll.
Das ist die, also ja, ne, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Da gibt's bessere Prioritäten und da denn das Zehntel mit dem Sohnemann, da musst du natürlich an der Strecke stehen und nochmal die Coaching-Qualitäten rausholen. Und
Start ist ja auch früh, ne? Natürlich ist wieder der klassische Gedanke, man will alles haben an dem Tag.
Ja, aber das kannst du nicht.
Ihr werdet ja wahrscheinlich.
Ja, ich
startet früh, ne?
Ich weiß gar nicht, wann genau Start ist, ob das irgendwie 9 oder 10 oder irgendwas ist. Weiß ich gar nicht.
Wird nix.
Du fährst ja alleine eine Stunde dahin, oder? Von Hamburg?
Ja, Stunde kommst du. Ja, mittlerweile kommst du eigentlich, also wenn kein Verkehr ist, schaffst du es auch unter. Naja, wobei von hier genau Stunde.
Aber wenn du deinen Porsche nimmst, dann schaffst du auch schneller.
Ja, aber habe ich nicht. Und der Gravel passt ja nicht rein. Der Gravel passt nicht rein. Obwohl so
aus Dach gibt auch so diese Saugnapfhalterung.
Ja, das wäre cool.
Das wäre doch.
Ah, schön. So ein schön alter 911er. Und dann hast du vor oben hast du dein Gravelbike drauf, dein Krux.
Und dann kommst du am Zielort an und dann ist es voller Fliegen.
So wie Dings, so wie. Hast du das gesehen, als Van de Poel zum Crossrennen gekommen ist in so einem Asi-Proll Lamborghini?
Der wird doch von Lambo gesponsert.
Ach so, echt? Dann ist das natürlich schon wieder cool.
Gesponsert und der hat das, keine Ahnung, was ist das, dieser SUV, ne? Dieser Urus oder so?
Nee, nein. Das war wirklich so ein richtiger Sportwagen.
Ah, krass.
Der ist ja, der Kofferraum ist ja vorne, wo er dann einfach nur seinen Weekender rausgeholt hat und seinen Helm. Kennst du die Szene nicht? Die suche ich dir nochmal raus.
Das muss ich mir raus.
Oh, unfassbarer Auftritt. Unfassbarer Auftritt. Das suche ich dir raus. Mach ich gleich noch. Gleich am Ende des Podcasts.
Das ist aber auch so, also der kann das machen, aber trotzdem ist so ein Lambo oder so, das ist irgendwie.
Nee, das ist schon
eine Nummer zu viel drüber, oder?
Aber auch bei ihm. Also ja. Selbst, obwohl letztendlich, ich meine, wenn du.
Also wäre in seiner weißen Hose, in seiner weißen Bibla ausgestiegen. Weißt du?
Ich glaube, das Ding ist sogar weiß. Ich glaube, das ist sogar ein weißer Lambo. Er fährt da mit so einem weißen Lambo vor zum Crossrennen. Alter Schwede, unglaublich. Was ein Typ. Aber ich meine, gut, da muss man auch sagen. Halleluja, was der da in Flandern und Paris-Roubaix gezeigt hat. Pff, Wahnsinn.
Abgefahren. Komplett abgefahren.
Auch echt vom Allerfeinsten. Also auch wie der auch dann auf den Cobblestones da auf dem Kopfsteinpflaster-Passagen irre durch die Kurven gegangen ist. Der ist von vorne weggefahren. Alter Schwede, ist das krass. Was ein Typ.
Anderes Level. Also das ist.
Ja.
Wirklich, da hat keiner eine Chance gehabt. Das war wirklich krass. Also.
Das ist irgendwie auch so das Perverse, dass du dann beim Radsport sofort wieder denkst, oh, kann das überhaupt noch so mit rechten Dingen zugehen, dass der versammelten Weltspitze so viel abnimmt. Und ich meine, was hat er wirklich 3 Minuten Vorsprung gehabt, glaube ich, dem zweiten.
Ja, aber ich glaube, wenn du dann noch fit bist, wirklich in so einem Rennen ist es einfacher, die Unterschiede zu machen, weil da sind alle am Ende komplett kaputt. Und hast du die Hände gesehen teilweise wieder? Man vergisst das ja immer, aber da ist ja der komplette Handball, ist ja einfach die Haut weg und eine riesen Blase bei dem einen oder anderen. Da gibt's Bilder, das ist Wahnsinn. Und da siehst du ja auch, John Degenkolb war wieder irgendwie vorne mit dabei. Pollitt, Vierter, wieder ein Riesenrennen, hat er natürlich unten auf der Bahn.
Richtig stark. Und ich meine, man muss auch bei Van der Poel halt einfach echt sagen, ich meine, Großvater Raimon Polidor, dann der Vater Adri van de Poel, dass der das halt dermaßen in den Genen hat, wie kaum ein Zweiter, ist ja ganz klar. Und dann ist der auch einfach nochmal, ich meine, das hat man mehrfach schon in den letzten Jahren gesehen, was das für ein Typ ist. Wenn du so cross fährst auch, also der hat ja auch ein Handling wie kaum ein Zweiter, ja. Das muss man ja schon sagen.
Da wollte ich auch drauf hinaus.
Dann hat er das Momentum voll auf seiner Seite, also da der Kopf entscheidet ja letztendlich auch. Und ich meine, wenn du vorher, wie lange ist er in Flandern alleine gefahren? 80 Kilometer Solo. Ja. Dann ist er 40 Kilometer Solo in Paris-Roubaix, das ist einfach nur noch die
Piece
Hälfte.
Piece of cake, so. Ja. Aber das ist ja, genau, genau das, ich hab es so geil, ich hab Wald von Arenberg live gesehen, wir sind dann da raus und dann bin ich selber aufs Rad gestiegen. Hab mir so hier ein Ohrstöpsel reingemacht und hab halt den TV-Kommentar weitergehört. Und das war auch so geil, mich selber Rad gefahren mit dem TV-Kommentar. Das war einfach, ich bin viel zu schnell gefahren natürlich, weil du auch so fast in dem Rennen warst gefühlt. Und dann war auch die ganze Zeit, was die Kommentatoren immer gesagt haben, ja, vergleich mal hier, wie jetzt durch die Links-Rechts-Schikane auf dem Pflaster Mathieu fährt und dann gleich alle anderen. Der holt alleine in jeder Schikane 5 Sekunden raus und muss gar nicht schneller oder mehr Watt treten, sondern in jeder Kurve macht er Zeit gut, weil er einfach und ist dann 3,5 Minuten weg und fährt trotzdem mit dem Messer zwischen den Zähnen in die Kurve rein und reizt das Limit trotzdem weiter aus, weil er da Spaß dran hat einfach, ne? Das ist
ja
das
unfassbar.
Das ist auch so ein ist halt eine ganz besondere Fahrergeneration. Ich meine, da gibt's ja noch mehr von, ne? Auch ein Wout, der jetzt ja leider gestürzt, oder einen Pogacar. Da gibt's ja ein paar, die irgendwie in diesen Sphären unterwegs sind, die sich da gegenseitig bellen können. Aber wenn die alle drei da sind, ist geil, sonst wird's langweilig.
Guck dir Vingegaard an, das legendäre Zeitfahren letztes Jahr, wo er Pogi dann extrem viel abgenommen hat. Und das war ja letztendlich auch, wenn du gesehen hast, wie Pogi um die Kurve gefahren ist und wie Vingegaard um die Kurve gefahren ist, ist halt einfach Vingegaard nochmal so viel besser, auch technisch gefahren als ein Pogacar, dass da dann auch nochmal einfach, also es war sowohl von der Wattleistung her als auch vom fahrerischen Können her ein komplett anderes Niveau, was er da an den Tag gelegt hat. Und so ist es halt bei Van der Poel auch. Und ja, aber krass, auch nochmal, dann können wir, glaube ich, auch langsam einen Deckel drauf machen, aber dass die gerade auch alle stürzen, also wie fies, Vingegaard gestürzt, Roglic gestürzt,
Wout gestürzt,
Remco Evenepoel gestürzt, Wout van Aert gestürzt, Lennart Kemner ganz böse gestürzt, also erstmal echt gute Besserungen an alle der Jungs, aber krass, das gab's so auch noch nicht, dass einfach so viele der absoluten Topfahrer, und ich meine jetzt wirklich auch gerade bei Vingegaard und Evenepoel, ist ja auch ein großes Fragezeichen. Ich glaube, Evenepoel wollte den Giro fahren als A-Rennen. Aber da hängt ja auch, also bei Vingegaard ist ja auch ein großes Fragezeichen, ob der das bis zur Tour wieder schafft, diesen Trainingsrückstand zurückzuholen. Weil ich meine, die hat es halt richtig erwischt, ne?
Die hat es richtig erwischt. Mit vielen Brüchen und Lungen, ich weiß nicht, wie schlimm es war, aber Lungenkollaps, Einblutung und so.
Ja, ja.
Also das ist jetzt nichts, wo du sagst so, drei Spritzen und in vier Tagen geht's wieder und noch ein bisschen Schmerzmittel, dann sitzen die wieder auf dem Rad.
Nee, gar nicht.
Sondern da ist mit Surgery und also hier OP und alles und das ist schon krass. Ich meine, es wird halt immer schneller, die attackieren früher, die fahren von Anfang an Vollgas. Dann ist halt vielleicht auch schneller mal der ein oder andere auch schon irgendwie am Limit. Dann ist in der Kurve irgendwo ein Schlagloch, ein Hubbel, den sie früher mit 3 km/h weniger genommen hätten und alle frisch. Und so sind halt vielleicht schon 4 km/h schneller und die Hälfte des Feldes ist schon aufgeraucht. Und dann geht einer fliegen und dann wird die Kettenreaktion ausgelöst. Ne? Das ist halt, ich meine, wenn du auch guckst, was du eben gesagt hast, dann Solo von 80 Kilometern, die Topfahrer, das hast du ja früher nicht gehabt, bei keinem Rennen, auch in Flandern
nicht
und so. Da wurde
halt
dann abgewartet bis zum letzten Mal Kauberg oder ich weiß es nicht, welcher, haben sie sich ausgeguckt, dann sind es halt noch, war es für Cancellara oder Anamur von Gerardsbergen, da waren es halt noch 25, 20, 30 bis ins Ziel und 30 war halt schon eine, war halt schon eine Sensationsflucht, ne? Wenn du 30 Kilometer alleine das Ding gewonnen hast und aber ich bin dafür auch Sportexperte, um das zu beurteilen. Hoffen wir einfach, dass alle schnell wieder fit werden.
Aber schließt sich doch der Kreis.
Ja.
Schließt sich der Kreis zum Beginn und zum Rücklicht. Fahrt vorsichtig am Wochenende, montiert das Rücklicht, damit ihr gesehen werdet.
N+1.
Genau, damit bei euren N+1 Rädern, damit ihr nicht stürzt, das ist das Allerwichtigste. Aber bei Detlef hat man es gesehen, wie er das Rad in den Kofferraum getan hat. Dem war es auch wichtig, dass das Rad noch heil war. Wahrscheinlich in der Situation wichtiger als sein Knie und sein Handgelenk.
Da hat er sich später drum gekümmert.
Gute Besserung. Sehr gut.
Also,
Stagi.
Deckel drauf, Nils.
Deckel drauf. Viel Spaß beim PTO-Rennen gucken. Samstag die Frauen mit Anne Reischmann. Sonntag die Männer mit Mika Not und Fred Funk. Ist Rico Bogen? Nee, Rico Bogen ist nicht dabei.
Genau.
Der ist nicht dabei, also die drei, den drücken wir natürlich besonders die Daumen, den drei. Und wir hören uns nächste Woche spätestens.
So machen wir's. Bis dahin. Ciao, ciao.
Schönes Wochenende euch.